Unternehmer Jam Sessions.
Schore für die Ohren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session, dem Podcast für alle Menschen, die sich für eine Selbstständigkeit in der Gastronomie, dem Einzelhandel, der Fitnessbranche, dem sonstigen Dienstleistungsgewerbe oder der Franchise-Branche interessieren, sich vielleicht bereits im Gründungsprozess befinden oder in einer der genannten Branchen bereits gegründet haben. Mein Name ist Thorsten, ich bin seit über 14 Jahren selbstständiger Finanzierungsberater und durfte seitdem mehrere hunderte Menschen bei der Realisierung ihres Traumes begleiten. Ich freue mich so wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast zu hören und hoffe, dass du jede Menge Inspiration, Motivation und Impulse aus dieser Folge von Unternehmer Jam Session herausziehen kannst. Ich lasse mal die Sonne ins Gesicht scheinen. Das Podcast-Game ist einfach zu verstehen. Alle wollen wie ich sein. Mit dieser selbstverliebten Line, angelehnt an Shindy, einem Track aus seinem neuesten Album In meiner Blüte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Auf das Album habe ich ja schon öfter Bezug genommen. Am Anfang war ich nicht so richtig überzeugt von dem Album. Ich muss aber wirklich sagen, je öfter ich das Album jetzt gehört habe, gefällt es mir sehr, sehr, sehr gut. Also da an der Stelle nochmal eine klare Empfehlung für alle, die Hip-Hop mögen. Hört euch dieses Album auf jeden Fall an. Diese Line passt nicht so ganz von der Metapher her, denn mein heutiger Real Talk-Gast Jörg Meyer zog mich nach Hamburg. Dort betreibt er eine Bar. Und wie es so ist, wenn man nach Hamburg kommt, was passiert? Es regnet natürlich und man lässt sich dort eher selten die Sonne ins Gesicht scheinen. Aber man wurde oder ich wurde vollkommen entschädigt für das Wetter durch ein grandioses Gespräch mit Jörg Meyer. Jeder, der sich in der Bar-Szene auskennt, den muss man, glaube ich, nicht erklären, wer Jörg Meyer ist. Er ist wirklich weltweit bekannt als Barkeeper. Er ist der Erfinder des Gin Basil Smash Cocktails, einem weltweit bekannten Cocktail. Darüber werden wir auch sprechen. Unter anderem darüber werden wir sprechen im Real Talk. Und er hat einfach eine mega interessante unternehmerische Geschichte zu erzählen, wie es dazu gekommen ist, zu der Bar, dem Le Lion, auch eine weltweit bekannte Bar und nach so langer Zeit immer noch eine wirklich feste Adresse, eine Top-Adresse in Hamburg. Und wie es dazu gekommen ist, wie überhaupt in die Selbstständigkeit gekommen ist, was seine Leidenschaft für die Gastronomie, gerade für die Barkultur ausmacht. Über all das und noch viel, viel mehr werden wir sprechen in einem mega interessanten Real Talk. Und wir haben sehr, sehr, sehr lange gequatscht. Deswegen werden wir es auch in zwei Folgen aufteilen. Ihr hört jetzt die erste Folge und dann nächsten Freitag erscheint eine zweite Folge. Und dann habt ihr roundabout 2,5 Stunden wirklich mega interessante Informationen über die Barszene, über die Leidenschaft für die Entwicklung von Konzepten. Ihr bekommt ganz, ganz viel witzige Anekdoten erzählt von Jörg. Also es lohnt sich wirklich diesen Real Talk zu hören, ob man jetzt in die Barbranche rein möchte, in der Selbstständigkeit. Dann auf jeden Fall, aber auch wenn das jetzt nicht das Ziel ist, es ist mega unterhaltsam und es sind sehr, sehr, sehr witzige Geschichten dabei und auch für Unternehmer oder angehende Selbstständige in anderen Branchen in jedem Falle hörenswert. Deswegen möchte ich jetzt gar nicht lange quatschen. Jetzt kommt der erste Teil des Real Talks, dann kommt ein Outro, dann kommt nächste Woche Freitag der zweite Teil des Real Talks. Und ich wünsche euch jetzt erstmal viel, viel, viel Spaß.
Du wolltest Free Drinks, ich kenne euch doch alle.
Das habe ich früher gemacht als DJ, da habe ich immer für Free Drinks aufgelegt.
Ja, da hast du irgendwann gemerkt, dass das kein Business-Konzept ist. Ne?
Ja. Ich führe es aber trotzdem weiter fort.
Finde ich gut.
Wie du merkst. Ja. Aber nee, ich habe mich auch schon lecker zum Essen einladen lassen. Vielen Dank nochmal dafür.
Ja. In den kleinen Dingen großzügig.
Ja. Auf jeden Fall, es hat ein bisschen gedauert, bis wir zueinander gefunden haben.
Ja.
Und umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt zusammensitzen und mal ein bisschen über deine Geschichte reden und mal schauen, was uns da alles noch so ein bisschen drumherum einfällt. Einfach über Gastronomie sprechen, macht ja auch immer extrem viel Spaß. Wir haben uns das letzte Mal getroffen auf dem Barsymposium, wo ich als Speaker eingeladen war. Und du hast die Moderation gemacht von diesem Business-Teil. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, dass wir uns kennen eigentlich nicht, aber ich war schon mal in einem Podcast, also umso witziger, als ich dich vorhin schon mal gefragt habe, ob du schon mal im Podcast warst. Wir waren ja in dem gleichen Podcast.
Merkst du, ne?
Wir waren ja im gleichen Podcast, unter anderem von lieben Jan-Peter Wulff, der mich gefragt hatte, ob ich diesen Call-In machen kann. Und
da musste ich erst mal googeln, da ist irgendwas mit Share und Asset gefragt.
Ja, ich wollte auch.
Ich wusste halb, was es ist, aber ich dachte, nur mal sicher gehen.
Ich habe auch lange überlegt, es muss ja irgendwie fachmäßig.
Ja, du musst natürlich in der einen Sekunde, die du hast, auch cool rüberkommen. Das war schon eine gute Frage.
Muss ich richtig cool rüberkommen zum Thema Übernahme. Und mit dem lieben Jan-Peter Wulff, Grüße an der Stelle, habe ich ja schon mehrere Podcast-Folgen aufgenommen. Ich hatte gerade gesagt, in der letzten Folge haben wir extrem viel über dich geredet.
Vielen Dank, muss ich tatsächlich dann nochmal. Die habe ich irgendwie verpasst.
Ja, und da habe ich auch
als regelmäßiger Zuhörer.
Natürlich.
Natürlich.
Genauso wie meine Mama auch regelmäßig zuhört. Auch liebe Grüße.
Was machst du da, Junge? Thorsten, was ist das mit diesem Pot?
Ja, den trinkst du schon um 14 Uhr oder 15 Uhr?
Geh nicht zu den Bars.
Nein, das ist Wasser mit Eiswürfeln. Mhm. Wie viele Eiswürfel verbraucht ihr eigentlich so?
Das habe ich noch nie gezählt, weil das ist ja, ich weiß gar nicht, wie man das betriebswirtschaftlich nennt, aber es ist ja nicht zählbar. Also.
Ja, das war ein kurzer Insider, weil im Vorgespräch hast du
mir
erzählt, wegen der Steuerprüfung, dass du gefragt wurdest, wie viele Eiswürfel
ihr da. Aber wir konnten das klären.
Es konnte geklärt werden.
Es gab keine Beanstandung.
Das ist fantastisch tatsächlich. Das habe ich auch noch nie gehört.
Das hat mich als Gastronom ein bisschen gewundert. Aber ich nehme es.
Ja.
Wohl wissend, dass es das letzte Mal in meinem jungen Leben war wahrscheinlich.
Vor allem, wenn man es jetzt rausgeplaudert hat.
Ist jetzt vorbei.
Vielleicht schneiden wir es raus. Nee, bitte. Wahrscheinlich nicht. Aber, nicht aber, mit dir möchte ich einfach gerne mal sprechen, weil du scheinst ja eine bewegte Vita zu haben. Das ist jetzt gar nicht negativ gemeint. Du bist schon sehr lange. Du bist schon sehr lange in der Gastronomie. Mhm. Und ich würde einfach mal gerne mit dir deinen Werdegang besprechen, was so Herausforderungen waren, was du heute überhaupt genau machst, außer der Beste, der Wohlbeste, wie in dem Sternartikel stand, Barkeeper Deutschlands zu sein.
Zu viel der Blumen.
Ja, zu viel der Blumen. Und der Erfinder des Basil Smash.
Das stimmt.
Das ist krass.
Ja.
Das mache ich schon in
Ich weiß nicht, wann du streamst, aber oder wie nennt man das? Veröffentlichst. Aber
geplant ist jetzt am Freitag.
Oh, guck mal, das schaffen wir. Am 10. Juli, also am Montag nach dem Freitag, ist der Geburtstag des Gin Basil Smash.
Boah.
15 Jahre.
Umso relevanter, dass wir noch am Freitag. Nein, dann gratuliere ich ja schon vorher. Vielleicht muss ich mal eine Woche schieben.
Ja.
Dann könnte ich nachträglich gratulieren.
Oder so. Wir werden dann schneidest du es rein.
Oder wir machen es einfach für dich. Der Podcast erscheint einfach am Montag.
Mir alles Lachs. Mach doch, wie ihr wollt. Montag trinke ich da höre ich ihn nicht.
Sehr gut. Dann machen wir es am Freitag.
Montag feiern wir das ja alles.
Ja. Wahnsinn, 10 Jahre?
15.
15 Jahre.
Ja, in 3 Jahren darf ich ihn mitnehmen in eine Bar.
Ja, cool.
Ja. Führe ich ihn mal aus, einen kleinen Basis mit. Auf ein paar Drinks.
Ja. Wollen wir damit mal einsteigen? Vielleicht, weil ich finde das faszinierend. Jetzt mache ich hier schon einen Unternehmer-Podcast und ich hatte noch nie einen Erfinder.
Eines nicht patentierbaren Produktes. Scheiße.
Ist das nicht patentierbar tatsächlich?
Das ist ein interessante. Ich kann dir dazu zwei Dinge sagen. Also vielleicht holen wir kurz den einen oder anderen Gedanken. Das ist ja ein sehr businessorientierter Podcast
hier. Natürlich.
Wir wissen nicht, wie weit sie in den alkoholischen Sphären verstrickt sind. Gin Basil Smash ist ein Gin-Cocktail, den ich mal, oder ein Drink, wenn man ganz genau ist. Also, den habe ich vor 15 Jahren hier das erste Mal am Le Lion kreiert. Im Frühjahr haben wir angefangen, halt, da war die Bar gerade ein paar Monate alt. Wir hatten im November aufgemacht. Der erste Winter ist natürlich für eine neue Bar in der Großstadt erstmal, alle wollen gucken. Und dann kommt irgendwann so der März, April, dann wird das Wetter in Hamburg gut. Und wenn du dann eine Bar ohne Fenster hast, dann kommt auch keiner mehr. Das war hier dann auch so am Anfang im ersten Jahr. Und dann haben wir angefangen, neue Drinks zu suchen für die Karte. Für so ein bisschen frischer, für Sommer, dass wir eine Geschichte erzählen können. Ich habe immer, bin ein großer Freund von Newslettern und habe dann immer so ein bisschen Werbung gemacht und so. Und in diesem Zusammenhang ist dieser Drink entstanden, der Gin Basil Smash, was eigentlich eine Art Gin Sour mit Basilikum ist. Ist auf jeden Fall knallig grün, das holt immer alle ab. Das habe ich dann wieder gelernt, dass Farbe doch, also die in den 70ern mit dem Blau hatten schon recht, das funktioniert ganz gut, okay, zumindest am Anfang. Grün ist natürlich aktuell ein bisschen natürlicher, ist besser. Und den Gin Basil Smash haben wir dann angefangen hier zu servieren und der ist so über die Jahre dann sehr, sehr berühmt geworden und ist mittlerweile so weltweit und steht in ganz vielen Listen und gehört so zu den Top. Es gibt so verschiedene Listen, die so die berühmtesten 100 Classic Cocktails veröffentlichen und da wird der mal genannt und deswegen ist der jetzt sehr, sehr bekannt geworden.
Ja, du sagst es nicht patentierbar, also es Ach so, kann quasi das war, ja. jeder das Rezept kann dann...
Genau, und jetzt ist ja die Idee, wenn du sowas machst, also wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, ich lasse mir den Drink schützen. Also erstmal ging es ja darum, wie willst du den schützen lassen? Also was soll das bedeuten? So, weil, wie wir ja wissen, wenn wir es wissen, es gibt ja Nizza-Klassen. Also man kann ja einfach sagen, lass mir das schützen. Also es gibt ja einmal ein Patent oder du kannst eine Marke machen oder so. Und das ist ja einfach nur ein Rezept und sowas ist natürlich, so ist ja wie bei Essen und Trinken. Also es ist schwer zu... Also gibt es keine hohe intellektuelle Dichte zu sagen, hey, wir haben hier, ich habe jahrelang an diesem Rezept gearbeitet.
Was du natürlich gemacht hast.
Nee, habe ich nicht. Auf jeden Fall. Das geht natürlich nicht. Und du kannst natürlich sagen, ich lasse mir das irgendwie zum Beispiel in, was ich für den Bereich Spirituose oder sowas schützen. Und da gibt es zwei interessante, also zum einen, wenn du versuchst, so ein Cocktail wirklich in diesem Bereich Gastronomie zu schützen, das wirkt natürlich gerade am Anfang, weil es ist ja so, es kennt am Anfang ja keiner. Wenn du es am Anfang schützen lässt und dann auch versuchst, deine Marke zu schützen und zu sagen, das darfst du nicht benutzen, dann denken ja alle, du bist ein komplett Irrer, völlig arrogant und durchgeregt, weil du dir irgendwie einen Drink, den keinen interessiert, schützen lässt. Und dann verbreitet er sich ja nicht. Also im Nachhinein denkt man, wieso hast du das nicht gemacht? Du sagst, wenn du es machst, wird er nicht bekannt. Ja. Wenn er bekannt wird, kannst du es nicht mehr machen. Weil dann bin ich tatsächlich ein paar Jahre später... habe ich versucht, eine Marke anzumelden, weil dann hatte ich irgendwie, ich weiß, das ist hier so ein bisschen über so ein Tresengespräch, also aus Spaß, ich habe so mit meinem, wir haben so hier rumgesessen und getrunken, also nach der Arbeit natürlich, und ich bitte dich. Und dann haben wir gesagt, komm, eigentlich wäre es doch lustig, wenn jetzt so, da wurde der Drink halt schon bekannt, da wurde der besprochen, die ersten Jahre dauerte das und dann wurde der immer bekannter. Und da habe ich so gedacht, eigentlich wäre es doch ganz lustig, wenn wir uns die Marke schützen lassen für die Nizza-Klasse abgefüllte Spirituosen ready to drink. Mit dem Hintergrund, wenn wir es uns schützen lassen, kann niemand anders, zumindest in Deutschland oder Europa, je nach Marke, Gin Basil Smash auf Dose füllen. Ich muss es dann nur ausfüllen. Meine Idee war zu sagen, ich lasse mir die Marke schützen und dann mixe ich einmal im Jahr 10 Gin Basil Smash, die wir in ein Gefäß füllen und verschließen. Dann versteigern wir die aus Spaß in der Bar für, keine Ahnung, 100 Euro, spenden alles. Damit ist die Marke jedes Jahr ausgeführt. Und dann gehört mir die Marke und niemand anders kann den geilen Drink jetzt als, was ja immer passiert, dann ready to drink, dann wird es immer schlimmer und so, abfüllen. Und dann dachte ich, das ist doch ganz gut. Dann können wir sozusagen die Qualität schützen. Gar nicht den Drink, weil ich damit gar kein Geld verdiene, aber nur, dass das kein anderer kann. Und dann bin ich zum Markenamt und habe gesagt, hier, mit dem Anwalt hier, die sind auch gut. Also. Und deren Antwort war halt schon, das ist schon lange her, die haben gesagt, ist jetzt mittlerweile Sprachgebrauch, sind ein bisschen spät, kennen alle. Ich sage, ja, aber ich habe es ja erfunden, also, das ist Latte, das kann ja jeder behaupten.
Okay.
Ja, und dann konnte ich es mir nicht mehr schützen lassen.
Ja. Theoretisch, aber jetzt so im klassischen Barbetrieb hättest du ja auch nichts davon, oder? Also
überhaupt nicht. Und das will man gar nicht. Ich fand es halt ursprünglich mal kurz lustig zu sagen, dann kann es keiner auf Dose füllen, dann gibt es keinen ekligen Ready-to-Drink, der diesen Namen benutzt. Aber eigentlich ist es doch toll. Also ist ja, man will ja, dass die Leute es ausprobieren. Das ist ja die Idee von Essen und Trinken und Kochen und dass Leute es probieren, weiterentwickeln, ihren eigenen Twist darauf machen. Das ist ja das Spiel, was wir hier jeden Abend hinter der Bar selber mit vielen anderen Rezepten machen. Also ja. Es wäre ja total vermessen zu sagen, ich will mir, das ist ja völlig albern, zumal es am Anfang eh keinen interessiert.
Ja, wie ist deine Meinung, weil du es gerade gesagt hast, zu Ready-to-Drink-Cocktails?
Also grundsätzlich bin ich ein großer Freund von jeder soll machen, was er will. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Also Ich finde es ja auch Quatsch. Das Le Lion ist ja tatsächlich so ein bisschen, sag mal, eine Classic Bar oder eine, also hat ja schon sehr, ist ja, wir sind Innenstadt, wir sind, glaube ich, schon in der Wahrnehmung sehr hochwertig und machen das ja alles sehr auf den Punkt. Das ist ja aber nur ein Moment in jedermanns und Fraus Leben. Das heißt, bei mir gibt es ja genauso einen Moment, wo ich irgendwie am Strand sitze und denke, boah, ich brauche irgendwie einen Drink. Und dann bin ich ja froh, wenn sie was Kaltes aus der Dose gibt und wenn das dann auch schmeckt. Also, man muss das ja nicht so, ich sag mal, engstirnig sehen und sagen, das, also, ich finde, alles hat so seinen Bereich, ne? Also, ja. Wenn ich jetzt dir in der Innenstadt in so einem High-End-Laden, gibt lustigerweise, finde ich, in der Gastronomie ja so ein paar, ich habe gerade so lustige Horrorgeschichten von der deutschen Küste geholt, wo so ein sehr berühmtes High-End-Hotel, glaube ich, mittlerweile, die Drinks liegen so zwischen 20 und 30 Euro. Und die Qualität ist einmal, also da ist wirklich niemand hinter der Bar, der irgendwie auch nur einen Tag ernsthaft was mit Bar gemacht hat. Das ist ja so ein Ausbildungsbereich. Nichts dagegen, die können ja nichts für. Aber das ist natürlich dann schwierig. Ne? Wenn du mir jetzt sagst, ich nehme 30 Euro und ich stelle dir ein Ready-to-Drink hin, das finde ich dann vielleicht doch ein bisschen schwierig.
Ja, da wollte ich auch gerade drauf hinaus. Ne? Das ist ja irgendwie, also erlebe ich so, dass das auch ein bisschen zunimmt, dass auch ganz in Bars klar. Und so weiter da einfach Ready-to-Drink gearbeitet wird.
Ja und nein, also oder vielleicht erstmal ja, also lustigerweise nennen wir das ja anders, wir geben dem Kind einen anderen Namen, weil also es gibt tatsächlich Ready-to-Drink, also es gibt jetzt ja immer mehr Konzepte, die Bottled Cocktails anbieten.
Ja, oder Bottled Cocktails,
das heißt, du hast
cooler direkt.
Ja, aber es gibt noch einen cooler.
Okay.
Geht noch geiler. Du kannst viele Konzepte machen Ready-to-Drink. Und das auch teilweise mit super tollen, also ich finde gerade jetzt auch durch die letzte Krisenzeit sind ja viele ein bisschen umtriebig geworden, haben angefangen so Bottled Cocktails zu machen und irgendwie. Und einige haben das ja wirklich perfektioniert und daraus auch eigene Businesses gemacht. Gibt es zwei, drei auch aus der Branche, die das ganz stark und cool gemacht haben. Und selbst ich, wir machen ja auch so Hotelprojekte, habe das schon teilweise vermittelt, dass die dann lieber, wenn die auf Masse gehen, mit denen einen coolen Ready-to-Drink entwickeln. Vielleicht für ihren eigenen Brand, genau das Rezept, was man haben will. Und dann hast du deine 0,33 Flasche, machst sie auf und trinkst sie auf der Terrasse, alles ist toll. Das macht ja durchaus Sinn. Wie gesagt, ist eine Frage des Gesamtkonzepts, der Preisgestaltung und wie du es verkaufst. Was Bars natürlich selber machen, teilweise wir indirekt ja im Kleinen auch, ist dann dieses sogenannte Batching. Also das heißt, viele Bars neigen ja gerade jetzt auch in Zeiten von vielleicht Personalenge oder so dazu zu sagen, wir bereiten halt möglichst viel vor. Also da ist halt so der Übergang ist fließend, ne? Weil gutes Mise en Place ist ja eigentlich die Qualität für professionelles Gastgewerbe. So, weil wenn du nicht vorbereitet bist, kannst du auch gleich einen Laden zulassen, weil du hast halt eine Stoßzeit, du musst ja vorbereiten. Und dann ist jetzt eine intellektuelle Frage, wo ist der Punkt, wo das vielleicht dann ein bisschen zu viel vorbereitet ist, weil die Magie fehlt. So, das kann jeder für sich entscheiden. Aber das ist also dieses Vorbereiten. Und lustigerweise, wir haben ja noch so eine, ich mache noch eine andere Firma, mit der wir so Nischenprodukte importieren für die Bar. Und da gibt es eins, das ist so eine Säure. Also ist kristallklar, das ist wie Zitronensaft, nur kein Zitronensaft. Und das kannst du benutzen, um Sachen sehr lang haltbar zu machen. Ne? Es gibt zum Beispiel eine Bar in Berlin, die machen mittlerweile, ich glaube, 40 Liter die Woche. Wenn ich mir überlege, dass so zwei Zellen so ein Drink kommen, denke ich, Alter, wie viel Drinks machst du? Aber freut mich natürlich, weil ich verkaufe es natürlich auch gerne. Aber der Batch natürlich einfach extra, der sagt, du, wir haben weniger Personal, aber es läuft. Der Laden ist voll und dann machen wir halt diese Sachen. Aber wir sind da auch transparent. Also.
Ja, weil ich glaube auch, wenn der Cocktail vielleicht jetzt nicht im Vordergrund des Sortiments steht, dann fände ich jetzt persönlich einfach das auch völlig legitim. Aber ich glaube, wenn man total. In einer klassischen Cocktailbar ist, fehlt schon irgendwas, wenn man dem Barkeeper nicht dabei zugucken kann.
Ja, und so, wenn
man
das ja auch schon entertaining eine Flasche aufmacht, einfach. Das auf Eis kippt und so,
ja.
Kann man auch, kommt einfach auch so ein bisschen auf Storytelling an. Und wie gesagt, wir haben das bei ein, zwei Sachen auch schon mal gemacht, weil wir die dann für uns selber perfekt so, aber das muss man, glaube ich, sehr genau abstimmen und auch ein Gefühl dafür, ob das passt oder nicht. Ob das noch okay ist, aber es ist ja dann der USP oder wie auch immer. Also wofür stehst du, ne?
Genau, muss genau. Halt immer ins Konzept passen. Ja. Sind wir gerade ein bisschen abgeschwiffen, oder ich bin vielmehr abgeschwiffen. Wir sind jetzt hier in deinem aktuellen Baby, was du noch selber betreibst.
Ja.
Hast du noch irgendwelche gastronomischen Aktivitäten nebenbei am Laufen?
Ich muss selber kurz überlegen. Das hier ist jetzt das Le Lion in der Hamburger Innenstadt in der Rathausstraße. Bis vor einiger Zeit, so war ja auch unsere Connection im ersten Podcast, haben wir noch eine Boilermann-Bar selber betrieben. Wir haben das Konzept Boilermann-Bar vor 10 Jahren kreiert und haben das dann ein bisschen gefranchised mit einer Hotelgruppe, 25 Hour. Und haben die Bar, die wir selber betrieben haben, jetzt Ende letzten Jahres abgegeben an zwei gute, also die wir schon lange kennen, zwei Betreiber jetzt, die nach wie vor unser Konzept machen, aber wir betreiben die Gastronomie nicht mehr selber. Dann der Berliner Bahnhof war ein Restaurant, was, wo ich noch mit involviert war vor kurzem. Das habe ich jetzt aber aufgegeben. Also nicht aufgegeben, also ist alles gut. Wir haben uns im Coolen getrennt, aber das macht mein Partner noch weiter mit einem anderen Partner. Das ist hier ein Restaurant in der Hamburger Innenstadt. Und wenn man jetzt ganz genau ist über diverse Verstrickungen, weil ich habe eine Firma, die heißt mittlerweile Trinkabenteuer GmbH. Damit schicken wir eigentlich Alkohol zu den Leuten nach Hause. Aber das war ganz früher mal eine GmbH, mit der ich selber mal einen Landgasthof betrieben habe. Dieser Landgasthof wurde aber irgendwann von meiner Mutter und meiner Schwester, die machen das jetzt selber. Und dann haben wir es aus irgendwelchen Gründen wieder ausgegliedert. Also meine eine GmbH hält noch einen Anteil an dem Landgasthof.
Okay.
Einen kleineren. Der Rest gehört meiner Schwester und
deiner Mutter.
Meiner Mutter.
Ja. Das ist ein guter Anknüpfungspunkt mal, um deinen Werdegang so ein bisschen aufzurollen, weil ich hatte in diesem angeteaserten Sternartikel auch gelesen, dass du sehr irgendwie inspiriert bist von deiner Mutter. Da stand das auch mit dem Landgasthof. Ist das der Landgasthof oder hatte sie vorher schon
einen anderen Landgasthof? Nee, das ist der gleiche. Nee, es war verschiedene, also früher war das ein, ich sag mal, Familien, also wie das ist, ein Einzelunternehmen, was meinem Vater und meiner Mutter gehörte. Dann war mein Vater sehr krank, der ist mittlerweile auch schon länger verstorben. Und dann kam das da hinzu, dass ich war schon lange in Hamburg, das war dann so um das Jahr 2004, bin ich aber zurück nach Niedersachsen und das hatte so erbliche Gründe und so, habe das dann übernommen und umgestaltet in der GmbH und habe das dann eine Zeit lang selber betrieben, mit meiner Mutter als früher Angestellte. Komplizierte Geschichte, steuerlich und so. Ja. Und dann haben die's, also ist immer der gleiche Landgasthof gewesen. Okay. Ich bin dann wieder zurück nach Hamburg und meine Mutter hat das dann weitergemacht. Am Anfang weiter in diesem Konstrukt und dann hat irgendwann meine Schwester aus London kommend, die war sehr lange in London, hat da ganz schräge Sachen gemacht und ist dann aber irgendwann gesagt, ich will zurück. Und dann, als sie kam, wurde es ein bisschen kompliziert mit den Verteilen von den wegen Anteilen. Dann haben wir gesagt, machen wir es einfacher, gründen wir eine neue GmbH, sozusagen, dass die Betreiberfirma wechselt dahin und also komplizierte Geschichte, aber so ist es immer der gleiche, ist physisch immer das gleiche Objekt.
Okay. Aber war es dein Ziel, irgendwann mal diesen Landgasthof da zu übernehmen oder war das dann...
Für 40 Sekunden.
Für 40 Sekunden. Was hast du denn
sorry,
davor
Papa, gemacht? Sorry, Mama.
Die Wahrheit tut weh.
Das war also meine Mutter, aber mein Vater auch. Also ist ja verstorben. Aber ja.
Was hast du davor gemacht?
Ich bin in diesem Landgasthof aufgewachsen, habe da immer schon, so als wie das so ist, als wenn man in einer Kneipe oder in einem Landgasthof aufwächst, immer mitgearbeitet. Bin dann nach meinem Abitur mit einer kurzen Verzögerung Ende 19 nach Hamburg, also mein Jahrgang, also mein Lebensalter 19, das war 1995. Am Anfang bin ich nach Hamburg, habe eine Ausbildung gemacht. War dann einige Jahre in Hamburg, also es ging relativ schnell. Ich habe 2,5 Jahre Ausbildung gemacht, habe so ein Jahr lang offiziell Zivildienst gemacht, aber eigentlich viel mehr Illegales in Bars gearbeitet. Das war so eine Twitter-Position. Und dann habe ich in einer neu eröffneten Bar und Restaurant angefangen, die ich sehr chaotisch fand, aber den Inhaber mochte. Der hat mich dann irgendwann überzeugt, dann habe ich da angefangen und nach einem Jahr habe ich da eingestiegen. Ich habe mich mit 22 da in Anführungsstrichen selbstständig gemacht mit einem kleinen Anteil an dieser Firma.
Hast du eine Ausbildung in der Gastronomie gemacht? Oder was
Kellner.
Hast du Kellner, okay.
Ja, wie fanden Sie das Schnitzel? Rein zufällig. Mit einem Salat. Ja.
Und dann hast du einen Anteil dir gekauft mit 22?
Ja, also sehr klein.
Hast du da irgendwie groß drüber nachgedacht oder war das einfach so eine Impulsentscheidung? Das finde ich richtig geil jetzt, da habe ich Bock drauf, das mache ich einfach.
Ja, dachte, hört sich gut an. Ich glaube, er wollte mir ein Audi TT leasen, fand ich gut. Cabriolet kam gerade neu raus, erstes Modell. Dachte ich, geil, 22, machst auf dicke Hose, erzählst jedem, hast ein Restaurant. Fuß mit dem Cabrio durch Hamburg läuft. Läuft der Hase.
Das ist, glaube ich, für viele die Motivation in
die Gastronomie. Ja, gut. Also ich habe auch 60 Stunden die Woche gearbeitet oder 70. Ja. Also wir haben schon Spaß gehabt. Das war geil. Also ich mochte rein, oder ich mag ihn immer, ist immer noch mein Partner, Geschäftspartner. Okay. Ja. Wir haben uns sehr gut oder verstehen uns sehr gut.
Gibt es dieses Objekt auch noch, wo ihr da?
Das Atlas gibt es noch, aber das betreiben wir nicht mehr. Das haben wir 2004 verkauft. Ja, betreiben aber, also einer von unseren, wir waren zu dritt in der Firma. Der Koch war auch noch beteiligt nachher. Martin. Und der macht das immer noch weiter. Mit zwei ehemaligen, ich glaube, es waren auch mal Angestellte von Rhein. Also es ist so ein bisschen Family alles. So, man hat das übergeben an Friends and Family und es läuft auch gut. Und die haben auch, wir haben das 7 Jahre lang gemacht. Haben zwischendurch noch, Reinhard dann das Café Paris gegenüber aufgemacht. Hat noch so gefragt, so, aber da hatte ich, wie gesagt, ich war gerade jung und selbstständig, hatte gar, konnte da nicht irgendwie mit einsteigen oder sowas.
Ja, musstest Auto fahren.
Ja, die Themen muss ausgeführt werden. Den habe ich übrigens relativ schnell wieder abgegeben, als ich verstanden habe, was die Leasingrate kostet. Und als das dann ich, bin ich hier bei Auto Wichert auf Füßen hingekrochen und habe gesagt, was ist das kleinste Audi-Modell, was ihr mir geben könnt? Audi A2. Übrigens ein sehr geiles Auto, aber es wurde eingestellt. Hat früher schon 3 Liter gebraucht, aber es war zu früh.
Aber du lernst schnell.
Ja, ich bin sehr schnell. Ich habe dann verstanden, was eine BWA ist, habe mir das angeguckt, fand diesen Bereich unten schwierig mit dem Minus. Dachte, so, ja, man lernt schnell. Und das haben wir dann, wie gesagt, ich glaube, die TT hatte ich ein Jahr oder anderthalb und dann haben wir das eingetauscht gegen das kleinste Auto. Rainer hat das Café Paris gemacht, dann haben wir nochmal in der Innenstadt das Streitskino umgebaut mit einer anderen GmbH, die Filmriss Barbetriebe GmbH, hat dann diese Kinobar betrieben. Das war so ein legendäres Arthaus, das kennt jeder in Hamburg, so eine legendäre Adresse am Jungfernstieg, ein Raumkino, ganz berühmt. Das haben wir versucht, 2 Jahre mit der UFA eigentlich so zu was Besonderem zu machen, aber es wurde in dieser Kooperation sehr schwierig. Dann haben wir das abgegeben, also wir haben immer noch das Atlas weiter betrieben, haben dann dieses Filmriss abgegeben an 2 Angestellte von uns, die haben es echt cool gemacht, die machen mittlerweile die Brooklyn Burger Bar. Das ist hier, die haben dann irgendwann weitergemacht, machen so Burger- und Barbecue-Läden hier in Hamburg und so. Und sind auch echt gut und machen erfolgreiches Business. Naja, auf jeden Fall haben wir dann, das habe ich so bis 2004 gemacht. Mittlerweile war das Atlas ein bisschen gewachsen. Wir hatten mit Bosch, den Küchenausstellern, so eine Kooperation gestartet und haben so angefangen, Eventküchen zu bauen. Und hatten eine ganz große, den Atlas Kochsalon. Das war so eine alte Fabrikhalle, die da auf der Ecke war, die so ein bisschen leer stand immer. Unser Vermieter war ein bisschen so, was machen wir davon? Und dann haben wir so eine riesen Eventküchen und so gemacht. So mit den ganzen Köchen, die da Zachal und wie die seinerzeit, die kamen da alle, haben Videos und so Fernsehauftritte gemacht und so. Und dann 2004 kam es plötzlich, das war auch im 7. Jahr und das war wieder so ein 2. Dip. Wir hatten einen so einen Dip um 2000 rum, da wurde, glaube ich, der Audi TT abgegeben. Da ist diese New Commerce-Blase geplatzt und da auf dem Phoenixhof war schon ganz viel Startups und okay. IT-Business. Und da schrumpfte so der Mittagstisch von den 70 oder 100 Personen in der Firma mittags auf 3. So, die umliegenden Büros wurden deutlich kleiner. Da war so der erste kurze Dip in dem Business, weil wir so eine Krise hatten. Und dann, weiß gar nicht warum, 2004 war nochmal so ein ganz anstrengendes und weiß nicht, und dann haben wir uns irgendwie entschieden, ach, verkaufen wir es doch. Und dann haben wir dieses Business verkauft, alle anderen auch, Filmus war schon weg. Und dann bin ich nach Niedersachsen, weil da war mein Vater plötzlich sehr krank und irgendwie hat es sich so ergeben und dann dachte ich, kümmere ich mich da mal drum. Und das habe ich so vor Ort nicht ganz 2 Jahre gemacht, dann habe ich halt gemerkt, nee, das geht nicht. Und es war aber auch okay, aber ich glaube, wir haben uns da von allen Seiten ein bisschen was, also mein Vater war schon raus, so mental, aber meine Mutter und ich, wir haben dann einfach festgestellt, wir sind beides gute Typen, aber zusammen wird das nicht so viel hier. Und dann hat jeder so sein Ding weitergegeben. Ich bin zurück nach Hamburg und habe dann relativ schnell, das war das Schöne in der Einöde von Niedersachsen, die ich übrigens sehr schätze, also ich habe da sehr gern gelebt, aber da ist halt so, in der Woche um 9 Uhr ist der Bürgersteig ganz weit oben. Da konnte man sehr viel immer, dann hat man die Zeit in diesem Internet verbracht, was dann relativ neu war. Also, okay, gab's da schon, aber auf jeden Fall viel gelesen und ich habe immer die Bar geliebt aus alter Zeit. Auch im Atlas hatten wir eine coole Bar und ich bin immer viel in Bars gegangen und hatte dann immer so den Wunsch gefestigt, meine eigene Bar aufzumachen. Das war eigentlich ganz hilfreich, wenn man so ein Jahr lang was ganz anderes macht, wo man auch so kopfmäßig vielleicht, also man musste zwar physisch viel arbeiten, aber irgendwie war das nicht so. Dann hatte man wirklich so den Kopf frei. Ich habe so ein Jahr lang irgendwie alles gescannt und aufgeschrieben und mir zurechtgelegt für meine gedankliche, für die Bar. So, wie soll das alles sein? Und habe so, das war eigentlich ganz hilfreich, so ein Kopf-Sabbatical. Also man hat trotzdem noch gearbeitet, aber konnte mal so die Bar planen. Und dann haben wir angefangen, oder bin ich zurück nach Hamburg, habe dann angefangen, habe meinen alten Partner Rainer wieder angehauen, der ja immer im Café Paris saß, hier gegenüber. Habe gesagt, Diggi, ich will eine Bar aufmachen. Du hast gesagt, wenn ich wiederkomme, machst du vielleicht mit. Zumindest gibst du Geld, das wäre ganz hilfreich. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe ein bisschen Geld, dann machen wir das. Und dann haben wir dann mit 1-2 Anläufen, irgendwann haben wir dann diese Location gefunden gegenüber vom Café Paris und haben die dann 2007 eröffnet.
Okay, aber ganz am Anfang rein, die Selbstständigkeit, war für dich schon immer bewusst, dass du selbstständig werden wolltest? Oder war das,
ich kann nicht sagen, dass das so ein,
weil es sich einfach so ergeben hat so. Und dann hast du dann einfach gemacht.
Eigentlich wollte ich... ich hatte bei Rainer gekündigt, ich habe da sehr gern gearbeitet und hatte dann so eine, ich war auf so komischen Vorträgen immer und habe mir dann so, ich habe mal mit Marco Del Monego, der war seinerzeit der erste Sommelier-Weltmeister aus Deutschland. Der hat dann Workshops gemacht, da war wir ein Restaurant, ich habe mich halt für Wein und Bar interessiert, war dann auf diesem Workshop. Das war so ein Tagesseminar. Wie früher musste man die noch bezahlen. Das war ganz ungewöhnlich. Man musste irgendwo hingehen und bezahlen für die Workshops. Heute wird mir nur so eingeladen. Und dann bin ich da hin und fand den auch ganz cool. Und dann hat der irgendwie so in der Mittagspause gesagt, ja übrigens, ich mache demnächst, jetzt habe ich ja so einen Titel gewonnen und ich will jetzt so eine Agentur gründen, mit der wir Restaurants und Hotels beraten. Und ich suche ein paar Leute, die Bock haben, irgendwie 3 oder 6 Monate in den Weinbau zu gehen, nach Frankreich oder so, damit die das lernen. Und dann mit mir anfangen, diese Sachen zu beraten. Muss halt jemand sein, der jung ist, viel reisen will und. Hört sich ja gut an. Und hab mit ihm geredet und sagt, ja, hab so geklärt, sagte, kannst machen, melde dich. Und da habe ich bei Rainer König gesagt, Rainer eilt nicht, also so in 3 Monaten müsste ich aufhören, weil dann fängt so ein Programm an, hätte ich Lust zu. Weil irgendwie, das war bis dahin halt, dieses Restaurant war ganz cool, Atlas, aber ich merkte halt auch so, es war jetzt so, also es scheint ein Restaurant, das habe ich gerne gemacht, aber es war so auch, ich war ja schon rechte Hand vom Inhaber. Ich war sehr jung, aber irgendwie, wir haben da alles gemacht. Also was nicht heißt, dass ich alles konnte, aber zumindest habe ich da, glaube ich, gut viel gearbeitet und war auch in Ordnung. Und dann war für mich eigentlich die Idee, jetzt willst du was Neues machen. Und dann hat Rainer gesagt, ja, dann lass uns mal essen. Da haben wir sehr viel getrunken und gegessen. Und dann haben wir gesagt, sag mal, kannst du nicht gehen und so. Ich verkaufe dir einen Anteil vom Laden.
Okay.
Warte mal. Ja, und dann habe ich dann noch so während des Ausnüchterns ein paar Tage darüber nachgedacht und dachte irgendwie, eigentlich auch ganz geil. Machst du dich selbstständig.
Ja. Hast du da, also falls du dich so zurückerinnern kannst, so abgewogen, was sind so Risiken auch von der Selbstständigkeit?
Ich nicke, so wie heißt das andere? Schüttel den Kopf. Schüttelst den Kopf. Das sieht man ja im Podcast nicht, fällt mir gerade ein. Ja. Eigentlich nicht. Also klar, du musstest ein bisschen Geld organisieren. Tatsächlich war das Angebot, fand ich eigentlich ganz fair, aber der Deal war halt auch viel Arbeit, dafür wenig bezahlen. So. Eigentlich nicht. Eigentlich. Also ich habe nie Angst vor Selbstständigkeit gehabt. Nicht, weil ich da irgendeine Expertise hatte. Und tatsächlich muss ich, also meine Eltern waren ja immer selbstständig. Ich bin so ein bisschen aufgewachsen von selbstständig, weil meine Verwandten haben Hotel da im Dorf. Also wir, ich sag mal, in der Familie waren so ein paar, die hart selbstständig waren, auch in der Gastronomie. Und tatsächlich muss ich sagen, ich habe natürlich schon beobachtet bei meinen Eltern, was es sehr viele negative Sachen an Selbstständigkeit gibt und wie viel man sich da auch so, ich sag mal, vielleicht sein eigenes Gefängnis bauen kann, wenn man nicht aufpasst. Wobei ich dann auch allerdings natürlich Parallelen in Hamburg gesehen habe und auch mit rein und irgendwie gemerkt habe, das ist hier ein anderer Drive. Das hat, glaube ich, auch so ein bisschen die Angst genommen. So.
Ja, ich kann aus der Erfahrung heraus sagen, ich habe ja logischerweise oft mit Menschen zu tun, die in die Selbstständigkeit gehen. Und die meisten, die auch sagen, hey, ich komme irgendwie aus einem Unternehmerhaushalt und meine Eltern oder wer auch immer waren, sind in der Gastronomie tätig, sind typischerweise diejenigen, die sagen, ich würde niemals in die Gastro gehen.
Ja, ja.
Genau, das, wie also, du auch gesagt
hast. Genau, das verstehe ich auch, weil du siehst ja ganz viel und das ist gar nicht despektierlich gemeint, weil es ist ja nicht so, dass die das mit Absicht oder Naivität gemacht haben, sondern das sind natürlich teilweise, das merken wir ja selber auch, ich meine, das ist ja auch dein Thema mit, dass natürlich einfach Dinge extrem komplex manchmal sind. Gerade, also sag mal, diese Situation des sich da Gefangens machen, sind ja eher oft so Konstrukte rund um vielleicht auch Finanzierung, aber auch sowas wie Finanzamt und so. Da sind ja einfach ganz viele Fallstricke, wo du, wenn du nicht aufpasst, plötzlich in einer Welt oder in einer Liga bist, wo du denkst, wie bin ich hier denn geraten? Was ist denn jetzt passiert? Ich sag mal, diese eigentliche Arbeit und diese, wenn dir das Spaß macht, 50, 60 Stunden oder, also will ich gar nicht glorifizieren, da geht es gar nicht darum, das als heiliges Maß der Stunden zu sagen, aber das war, glaube ich, nicht so das Problem.
Ja, das fände ich auch immer. Ich weiß gar nicht, ob du es wusstest, aber ich war auch selber 10 Jahre in der Gastronomie. Also ich war Franchise-Nehmer bei Immergrün. Also jetzt keine Abendgastronomie oder so. Und
was ist denn Immergrün gewesen?
Immer noch. Franchise-System, irgendwie knapp 80 Standorte. Haben angefangen mit frisch zubereiteten Smoothies und Säften. Hatten so ein kleines Food-Sortiment.
Macht natürlich Sinn bei dem Namen.
Ja. Hatten so ein kleines Food-Sortiment drumherum. Mittlerweile ist es so, dass Food eher im Vordergrund steht auch Wraps, Bowls, Salate. Es
gibt und ja auch eine ernährungspsychologisch-physiologische Wegbewegung von Smoothies.
Ja.
Trinkt das nicht, so viel Kalorien, ihr werdet alle sterben. Also Salat, okay.
Genau. Und da gibt es immer noch Smoothies und sind auch definitiv die besten Smoothies, die man im Außerhausmarkt jetzt so kriegen kann. Aber genau, das hatte jetzt nichts klassisch mit Restaurantbetrieb zu tun oder so. Aber auch da fand ich immer die Tätigkeit an sich, genauso wie du beschrieben hast, mega viel Bock gemacht. Aber dieses Korsett durch diese gerade gesetzlichen Bestimmungen, die es da gibt in der Gastronomie, das, also da muss man sich ja wundern, dass überhaupt noch Leute
selbst. Man darf natürlich eine Sache nicht vergessen, und das war schon interessant und das habe ich auch gelernt und nicht immer 100% gut umgesetzt, aber was du natürlich schon merkst, ist, du musst natürlich einfach sehr aufpassen, was du dir für ein Konstrukt baust. Also soll heißen, wenn du es selber machst, wirst du es immer besser machen als jeder deiner Angestellten oder Angestellten. Das ist ohne Frage, sonst wäre es ja irgendwie im Falschen. Andererseits darf man ja auch von niemand erwarten, der nicht selbstständig ist.
Absolut, ja.
Dass er diese vielleicht 100 oder mehr Prozent gibt. Warum sollte die Person das tun?
Das ist eigentlich der Grund, nur kurz unterbrechen, das ist eigentlich der Grund, warum Franchising funktioniert. Ne? Weil auch Franchise-Geber sagen, also die Guten sagen ja nicht, wir machen jetzt nicht den Standort, weil wir uns den selber nicht leisten können, sondern weil man der Auffassung ist, ein Franchise-Nehmer, der Geld in seine eigene Selbstständigkeit investiert hat, besser performt, als wenn es der Franchise-Geber selber macht.
Und ist das richtig oder falsch? Achso, kann man nicht sagen.
An sich, also ich teile diese These, ist ja genauso zwischen Chef und Mitarbeiter. Das, was du gerade gesagt hast, die These teile ich ja auch. Hängt halt sehr stark vom Franchise-Nehmer ab, was seine Intention dahinter ist.
Also ich würde sagen, ne, wenn du so ein klassisch, gerade so bei Landgasthöfen und so, das, also man muss das ja überhaupt verstehen, so wie das auch bei uns ist. Es gibt ja immer so eine Situation, weißt du, es ist einfach so ganz viel gewachsen, so aus verschiedenen Gründen. Dann war das, dann war das, dann war plötzlich so, dann plötzlich dann, und vielleicht auch nicht ganz zu Ende gedacht bei der einen oder anderen Abbiegung. Nur du musst natürlich irgendwann überlegen, dass du dann schon irgendwann ein großes Objekt um dich rum hast. Wenn du das voll bespielen willst, brauchst du ja Team und dies, und das kannst du nicht mehr alles selber machen. Und dann musst du aber auch aufpassen, dass wenn du es nicht mehr alles selber machst, kannst du es überhaupt bezahlen. Weil also in der Funktion, dass du das meiste selber machst, weißt du, irgendwie morgens nochmal zum Großmarkt, jeden Preis kontrolliert, nachmittags nochmal schnell zum örtlichen Supermarkt, weil der Flyer war nochmal 2 Euro billiger beim Korn, erstmal das Auto vorstellen, der Marktleiter beschimpft dich, nur 6 Flaschen pro, und du beleidigst ihn zurück. Du, hör mal zu, Dieter, ich kenne dich seit 20 Jahren, du packst mir jetzt den Kofferraum vor, sonst gibst du auf den Nacken. Wie das halt so ist. Und damit hältst du so einen Laden natürlich ganz hoch über Wasser und kannst auch Geld entnehmen. Also ich meine legal, also kannst dich auch, hast du auch einen Verdienst. Ja. Nur wenn du dann plötzlich in so ein Konstrukt kommst, wo du sagst, ich mache das jetzt mit Angestellten und muss das mal planen, dass das richtig so, dann bist du ja plötzlich, wo du sagst, vielleicht brauche ich doch einen Koch mehr, vielleicht brauche ich doch, das kann ich nicht mehr alles, und dann bist du plötzlich bei einer Kostenstruktur, wo du vielleicht sagst, jetzt ist aber, bleibt ja gar nichts mehr über. So, und das ist so, das, ich glaube, das ist ein Phänomen, was ganz viele Gastronomiebetriebe haben, dass das halt in der Konstruktion nur so funktioniert, indem einer so durchdreht und Vollgas gibt und vielleicht ja auch noch der Vortänzer ist und den Laden voll macht, weil er den besonderen Charme hat. Also das ist ja bei vielen Gastronomiebetrieben so, dass da gar nicht so viel Konzept hinter ist, sondern einfach Person. Und Person macht einen Laden ja auch voll. Also wenn jemand einfach super nett ist, der Chef ist immer da. So, und wenn er dann mal nicht da ist und du den Laden nüchtern anguckst, denkst du, ja, eigentlich ist es auch nicht so geil hier. So, und da...
Aber das ist ja auch das, was wir oder ich dann auch damit meinte. Da ist man dann aber auch manchmal sein eigener Gefangener. Ne? Also dann hat man es ja selber geschafft.
Das
meine ich. Und
wenn du das aus so einem, wie gesagt, ich möchte da keine Kritik an meinen Eltern üben, aber
überhaupt nicht.
Aus so einem, ne, das, wie gesagt, wenn du so einen gewachsenen Landgasthof so, da merkst du natürlich einfach, da ist super viel, das bindet einen sehr super viel Arbeit und du bist wirklich 6 Tage die Woche da, über 7 Tage irgendwie unter Strom. Und das sind natürlich, weil wir eben darauf kamen, ganz klar Sachen, die einen abschrecken und die auch, wenn man da aufgewachsen ist und sagt, im Leben mache ich keine Gastronomie. Oder man erkennt das halt ein bisschen, das war jetzt vielleicht so ein bisschen mein Vorteil, dass ich sehr jung in Hamburg, ich bin nach Hamburg gegangen, weil ich einfach Großstadt wollte und habe dann gesagt, gut, Gastro kannst du hier, machst du ein bisschen Ausbildung, interessiert eh keinen, gib Trinkgeld, aus die Maus, so nach vorne. Der Club gehört uns, die Nacht ist unsere. So, und dann bin ich da relativ, das hat auch Spaß gemacht, war auch alles gut. Und dann bin ich halt da mit Rainer in Kontakt gekommen und habe mir das so angeguckt und habe da aber auch so ein bisschen kennengelernt, okay, es geht auch ein bisschen anders. Also es, weil Rainer war halt auch jemand, der das jetzt nicht, der ist, ich glaube, der hat noch nie, also das mache ich jetzt auch nicht schlimm. Ich weiß, dass er ganz früh in seinen Läden, wo ich noch nicht dabei war, hat auch viel hinterm Tresen gestanden, aber das war nie seine Welt. Der hat das einfach, der hat das geregelt so, ne? Und dadurch hast du dann plötzlich mal einen anderen Einblick und sagst, muss ja gar nicht so sein, wie du es vielleicht von zu Hause kennst.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also ich erlebe es auch ganz häufig, dass gerade Unternehmer, die das selber aufgebaut haben, jetzt in dem Fall auch Gastronomen, also was ja auch Unternehmer sind, die sich echt damit schwer tun, Dinge auch abgeben zu können. Weil man stimmt ja auch, man selber macht es wahrscheinlich immer besser oder oftmals besser als Mitarbeiter. Und es gibt ja immer diesen seltsamen Spruch, der ist ja auch eigentlich richtig, lieber am Unternehmen arbeiten als im Unternehmen, wenn man sich leisten kann. Also genau, ja, das war das. Genau,
ich bin
das,
immer, ich weiß das, genau, was das, du meinst. Wir sind ja alle, wir hören sowas immer alles in ja. Podcasts und Motivational Videos auf YouTube und so, aber irgendwie denkst du ja immer, halt die Fresse, ja. Weil du musst ja erstmal schaffen, du Spacken.
Ja. Aber ich habe auf der gemeinsamen Veranstaltung,
wo wir waren. Spacken gesagt.
Nee, alles gut. auf der Veranstaltung, auf dem Barsymposium, und danach hat mich ein Gastronom angeschrieben, der wollte mit mir sprechen, weil er hat auch eine Bar. Und möchte jetzt ein neues Objekt kaufen und hatte da gefragt, ob ich ihn unterstützen kann bei der Finanzierung. Und haben wir uns getroffen. Und er hat so seine BWAs mitgebracht von seinem bestehenden Betrieb und hatte halt Top-Zahlen, Top-Kennzahlen, also alles, was Wareneinsatzquote, Personalkostenquote, alles top.
Wie war Wareneinsatz?
Und was?
Was ist Top-Wareneinsatz?
Irgendwas unter 30%, 25%.
Und was war Personalkosten?
30, meine ich.
Richtig gut.
Nicht? Ist nicht
doch,
gut?
Das ist, aber ich, mein Herz blutet.
Ich will es nicht falsch wiedergeben. Ich
war 30,
ey. Wollte gerade auf einen anderen Punkt noch drauf hinaus. Und zwar hatte ich ihn gefragt, okay, wie viel arbeitest du denn selber da in dem Laden? Er guckt mich an. Gar nicht. Keine einzige Stunde. Und dann hatte ich erst, weil wir hatten über ein anderes Thema gesprochen, das, was ich auch im Vortrag gesagt habe, dass viele Banker so ein falsches Bild auch von der Bar-Szene und so weiter haben. Und ich habe mich selber gefangen gefühlt und dachte auch so, okay, das ist jetzt einer, so wie du gesagt hast, schickes Auto, fährt die ganze Zeit nur rum. Und dann hat er wohl auch gesehen, dass ich so gucke. Er meinte, das soll jetzt nicht heißen, dass ich nicht arbeite, aber ich arbeite halt hart dafür, dass ich genau diese Quoten habe und dafür muss ich nicht selber im Laden stehen. Und das fand ich halt krass. Genau. Die habe ich schon zum dritten Mal erzählt, diese Geschichte, diesen Podcast.
Ich weiß übrigens nicht, ob wir einen aktuellen Sprung schnell wagen, aber ich mache es jetzt einfach mal, kannst da zurückrudern. Das ist aber zum Beispiel ganz lustig, fand ich, also ich sag mal so, vielleicht jetzt hat natürlich auch was mit diesem großen Einschnitt zu tun gehabt, irgendwie Pandemie. Mhm. Bis dahin war ich auch mittlerweile aus dem New York ziemlich raus. Also ich war nochmal abends hier mit so rein, hab mal ein paar Leuten Hallo gesagt. Aber eigentlich, weil wir auch viele andere Themen hatten, Hotelberatung oder immer noch haben, die Bars, mit denen eröffnet haben, Import von Spirituosen und so. Und haben wir auch Boilerman und andere Sachen gemacht. Und wir hatten auch hier ein Team, also die war alles so aufgestellt. Und lustigerweise ist es jetzt aber gerade wieder so, ich merke halt, dass ich sag mal, 22 war ja noch ein pandemiebeeinflusstes Jahr, gerade für Bars, gerade in Hamburg, weil das hier sehr spät wieder losging und so. Da war irgendwie über die Hälfte des Jahres noch sehr fragwürdig. Ab 23 jetzt dieses Jahr kann man natürlich sagen, wir sind ja pandemiebereinigt. Dieses Jahr ist ja eigentlich kein Eingriff mehr. Klar, gibt ein paar andere Faktoren, die gerade nicht so lustig sind. Aber ich merke halt aktuell, es funktioniert nicht. Ne? Die Zahlen stimmen gar nicht mehr. Und jetzt ist tatsächlich so, also das ist jetzt vielleicht, also dafür ist das dann hier auch zu klein. Ne? Jetzt ist wieder so, ich sage, okay, muss ich selber ran. Also auch unten sein und oder oben, wir sind ja gerade im ersten Stock, gibt ja zwei Bars hier, auch wirklich da sein und mir Sachen angucken. Einfach verstehen, warum einige Dinge vielleicht so aus dem Ruder laufen. Erstmal sich das angucken.
Aber ist anderes Personal jetzt da?
Nee, wir haben ein sehr stabiles Team. Es sind verschiedene Faktoren. Wir haben tatsächlich sehr hohe Personalkosten. Also wir haben auch immer sehr gut gezahlt, muss ich sagen. Das war auch immer ein Thema hier, dass wir immer wirklich gut bezahlen. Es passt gerade halt nicht mehr. Ne? Also ich kann nicht sagen, dass die... Es ist jetzt auch alles nicht irgendwie, es fliegt jetzt nicht durch die Welt hier, ja, aber so ist, man merkt einfach so, jetzt muss ich da mal wieder hingucken. Mhm. Und tatsächlich muss ich jetzt erstmal wieder das so, weil ich muss jetzt erstmal wieder so Dinge verstehen. Wir haben jetzt so ein paar Sachen neu organisiert. Ich gucke mir das gerade an. Wir haben natürlich hohe, Wareneinsatz, also der Wareneinsatz ist stark gestiegen. Viele, gerade so Basic-Spirituosen, Campari oder ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, die haben enorm, also, ich glaube, ist okay, aber wenn du es prozentual ausrechnest, denkst du, Diggi, bist du irre? So. Ist ja alles okay. Also, ich will jetzt gar nicht Campari bashen. Das fiel mir gerade nur ein. Ich sage gerade, da gibt also ganz viele, die das einfach gerade stabil die Preise erhöht haben und da auch bleiben, wo du denkst, boah, so. Und Energiekosten sind in der Bar natürlich oder Gastgewerbe meistens relativ hoch, weil du hast halt viel klimatisierte Räume, belüftet, Lüftungsanlagen, Kühlanlagen, Froster. Und also Energie ist immer ein paar tausend Euro im Monat. Wenn das sich dann plötzlich verdoppelt, denkst du, hossa die Waldfee. Mhm. So, das sind natürlich schon Themen, die so zusammenkommen. Und dann hier und da so ein paar Sachen, wo du sagst, vielleicht müssen wir das mal abschaffen oder das mal auch wegnehmen oder, also wo ich natürlich nicht, ich möchte natürlich nicht das Kundenerlebnis verändern oder so. Geht nur darum, mal so ein paar Sachen sich mal neu anzugucken. Ne?
Ja.
Aber das ist jetzt gerade wieder eine Zeit, wo ich sage, ich glaube, es ist immer so ein, gerade wenn die Läden klein sind, also das muss ich jetzt selber machen.
Ja, also das ist ein spannendes Thema.
Kommt drauf an.
Ja, für die Zuhörenden. Für die Zuhörenden jetzt auf jeden Fall. Also ich bin da ein Riesenfan davon und bin auch fest überzeugt, dass Unternehmertum immer in Wellenbewegung ist. Also man hat immer mit tiefen Herausforderungen und so weiter zu tun. Und der gute Unternehmer drückt sich halt dadurch aus, wie er gerade mit Krisen umgeht. Wenn alles super läuft, können wir alle toll feiern und so und auf die Schulter klopfen. Ja, aber entscheidend ist ja immer, wie ist es, wenn es Krisen sind. Und deswegen finde ich das spannend, weil, was du gerade gesagt hast. Jetzt gibt es irgendwie eine Krise, die weitgehend wahrscheinlich auch von außen beeinflusst ist, mit Energie, bla bla bla. Und,
also es gibt zumindest erstmal Verschiebungen. So, ich bin kein großer Freund, immer so die Schuld bei anderen Sachen
zu suchen. Nee, darum geht es auch gar nicht.
Und es gibt einfach so, ich muss mal, ja, aber es ist so. Ich kann nicht sagen, klar, das sind überall die Kleinigkeiten. Weißt du, du könntest sagen, also eigentlich grundsätzlich ist es echt gut besucht.
Ja.
Das Lillion ist voll. So gerade am Wochenende so, hier ist mit anfassen. So. Aber klar, wenn du dir dann ganz genau die Zahlen kannst, sagen, ja, aber so hier und da sind schon mal so in der Woche so ein ruhiger und so. Vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen mehr irgendwie in eine gute Kommunikation gehen, mal wieder ein paar Stammgäste. Irgendwie, früher haben wir vielleicht ein bisschen mehr Liebe verstreut an die Leute und so. Und irgendwie, also da sind wir gerade bei wieder, weißt du, mehr so direkt mit Leuten zu. Also sind viele Themen,
also,
die wir
unterschiedlich. Holst du dann von den Stammgästen Feedback ein?
Nee, das meine ich gar nicht. Ich glaube, es geht sehr viel darum. Ich habe zum Beispiel früher, also es ist übrigens eins der, das mit der Finanzierungsberatung ist okay, aber weißt du, wo richtig Kohle liegt? Wenn du das Ding löst, ne, dann bist du richtig reich.
Ich bin gespannt.
Ist mein Steckenpferd, schwöre ich dir. Habe ich über Corona nochmal richtig gelernt, wie interessant das ist, weil ich habe über Corona ja diesen Webshop aufgebaut, Trinkabenteuer. Mhm. Der läuft ganz okay. Also es ist jetzt kein Riesenladen. Ne? Wir machen da irgendwie, keine Ahnung, 30, 40.000, 50.000 Euro im Monat im Moment und verkaufen Schnaps. Hat eine sehr geringe Marge, wenn man Schnaps verkauft. Also nicht in der Bar, da ist die Marge gut, aber als Online-Shop ist jetzt nicht so, dass du sagst, ja, ich habe irgendwie...
Das ist nach Hause schicken, ne? Was du schon gesagt hattest.
Genau, ja. Aber jetzt haben wir auch einen ganz tollen Partner gefunden. Wir haben da auch 2 Jahre ein bisschen rumgeeiert. Am Anfang natürlich alles selber gemacht, aber bis man damit wirklich Geld verdient und haben auch viele Fehler gemacht. Viel zu große Flächen gemietet und Katastrophe und dies und das. Und jetzt habe ich wirklich einen mega Partner gefunden, der dieses Ganze, die machen einmal, ist eine E-Commerce-Agentur, die aber auch Fulfillment machen. Und das nimmt eine so große Last und die machen das so perfekt. Hatraco heißen die hier in Hamburg. Jetzt ist wirklich so, jetzt ist natürlich gerade noch Sommer und so, das ist nicht so ein Online-Thema, aber jetzt geht es darum, wirklich zu sagen, jetzt können wir uns darauf fokussieren, die Geschichte zu erzählen und mehr zu verkaufen. Und ich glaube, das ist wirklich, ich glaube, das wird jetzt so, ich glaube, der nächste Winter wird in dem Business wirklich gut, weil das so, ich ahne es schon, ich weiß es nicht, aber ich hab da Bock drauf, so. Aber was man über diesen Vergleich zum Online-Shop gemerkt hat, ist, und das ist in der Gastronomie nicht gelöst, nicht wirklich gut, wie kommunizierst du mit Gästen? In einem Online-Shop ist es mega, ne? Weil du siehst jeden Gast und du siehst, also die gibt es bei Trinkabenteuer, wo du sagst, krass, der hat 3.000 oder 4.000 Euro in einem Jahr für zu Hause Schnaps bestellt. Und das ist kein Gastronom, der hat einfach, ich weiß nicht, was der oder die macht. Ich finde es mega.
Also,
du siehst dann ein, zwei Bestellungen auch, dass der mal eine Party hatte, ja? Wo sagst du, das ist ja
im
genau.
Besten Falle. Was? Im besten Falle hat er eine Party.
Wo sagst du, das ist ja geil. So, und dann, es ist ja dieses leidige Thema, wenn man Gastronomie zu Ende denkt, ist, also was heißt zu Ende, wenn man es oft bedenkt, überdenkt, ist ja so, wenn du normale Gastronomie gestaltest, bepreist du ja für einen geschätzten Durchschnitt. Das heißt, du machst ja irgendwie mal ein Konstrukt und sagst, das Wasser kostet jetzt Faktor, weiß ich was, oder wie auch immer. So.
Ja.
Weil du irgendwie so annimmst, so ungefähr passt das. So. Und jetzt weißt du aber nicht, wenn einer zum Beispiel sehr viel bei dir verzehrt oder sehr gut oder dann eigentlich könntest du bei dem ja auch sagen, Digga, entspannt, das macht man ja, wenn man als Chef selber vor ist, sagst du halt, ich lade den mal ein, ich gebe einen aus, ja, ich krieg das genau. Ja mit.
Ja.
Ich bepuschel den und so. Und in dieser E-Commerce-Welt ist es ja super nachvollziehbar, weil du hast alles getrackt. Und klar gibt es Ansätze, das zu tun, aber eigentlich wird ja sehr wenig in deinen Bars getrackt. Oder an deinen, ist ja auch okay, ja. Einige wollen es ja auch gar nicht.
Ja.
Also musst du wieder Anreize schaffen, dass sie das tun. Das Interessante ist nur, und es geht jetzt auch gar nicht darum zu tracken, was Leute für Umsätze machen, aber es geht darum zu verstehen, weil du hast natürlich, also als erfahrener Gastronom, wenn du viel in deinem Laden bist, weißt du das. Dass zum Beispiel die Stillen und die du gar nicht so wahrnimmst, das sind die, wenn du jeden Tag da bist, dass du denkst, krass, der kommt echt oft und der macht, das ist einfach super nett. Macht geilen Umsatz, hängt hier rum. Super netter Typ oder super nette Frau. Aber die fallen gar nicht so auf, die werden vielleicht auch gar nicht vom Team so abgefeiert, weil die nicht so polarisieren oder so. Vielleicht haben die auch noch einen Sonderwunsch und nerven immer.
Ja.
Aber eigentlich denkst du, das ist doch geil. Und so, was ich sagen will, ich glaube, Gastronomie in dem Level, was wir machen, geht sehr viel über, wie halte ich Kontakt zum Kunden? Am besten auch möglichst individuell oder hab so Möglichkeiten, dass zumindest, dass du nicht einfach auf einem irgendwie einen ganz unpersönlichen Newsletter bist oder sowas. Oder wie kriege ich das hin, dass ich immer wieder kleine Mikrosachen mache, wo ich die richtigen Leute einlade, wo ich ihnen einfach das Gefühl gebe, ich bin was Besonderes.
Mhm.
Also nicht nur fake, sondern weil wir, weil wir die Leute mögen.
Ja, absolut, klar.
So,
Klaus, kennst du Klaus Kobiol wahrscheinlich schon? Klar, ne? Klaus Kobiol vom Schindlerhof.
So Achso, Tagungs. Ja, ja. Okay. Also ich kenne dich persönlich.
Ich habe mal von dem Buch gelesen, Wahre Herzlichkeit heißt das. Ein sehr cooles Buch. Auch da beschreibt er genau das, was du auch gesagt hast. Ist wahrscheinlich im Hotel deutlich einfacher, weil da vielleicht auch
da wird ja schon viel erfasst über den
Check-in. Aber der gibt von den ganzen Stammkunden und Stammgästen, haben die da auch so Fotos liegen und so, damit die Mitarbeiter, die gerade arbeiten, die auch erkennen können.
Aber darf ich dir was sagen?
Und dann, ganz kurz noch, und dann machen die es halt so, dann kennen die auch die Vorlieben, was der immer auf seinem Zimmer haben will. Dann sind genau die Zimmer präpariert, dass du da hinkommst und denkst, mein Gott, da liegt wieder der, keine Ahnung, Schokobon oder was ich, oder die Nüsse oder so.
Und da sind wir ja dann schon bei den wunderbaren Themen, weißt du, wenn du über Verwaltung und so. Jetzt kommt so DSVGO. Darfst du ein Foto irgendwo?
Darf ein Foto darf man, glaube ich, noch, oder?
Ich bin mir gar nicht sicher. Wahrscheinlich alles. Du darfst ja am Ende des Tages alles, wenn irgendwo mal einer auf Zustimmen geklickt hat und er die AGBs nicht gelesen hat. Das ist ja der Vorteil, wenn du irgendwie Google heißt oder. Ja,
das wäre auch eine geile.
Du hast halt 100 Rechtsanwälte, die kosten nicht vier Minuten Arbeit, dann ist das Ding gelutscht.
Aber es wäre eine witzige Zustimmung. Ich möchte gerne, dass alle meine Mitarbeiter ein Foto von ihnen haben.
Aber grundsätzlich geht es ja darum, ne? Wie kann ich, das ist sicherlich ein Thema allgemein für Gastronomie, aber dann geht es ja auch darum, einfach zu sagen, Mensch, gerade wenn du jetzt zum Beispiel merkst, Sommer ist ein bisschen ruhiger, das ist bei uns sowieso immer, ne? Der Sommer ist ruhiger, gerade die Urlaubszeit und so in Hamburg. Aber jetzt mal wieder zu sagen, okay, was können wir denn nochmal so, also wir sind jetzt kein Laden, wir machen keine Events, wir sind ja nicht so, dass wir sagen, hey, heute ist Happy Hour und morgen ist Wassermelonen, keine Ahnung, Party oder so.
Ist das die Dirty Dancing Party oder was?
Ich habe eine Wassermelone getragen. Ein guter Drink hier. Aber schon sich zu überlegen, was kann ich machen? Wie? Und das ist sehr, also ich habe das sehr viel früher, als ich den Laden und auch das den Boilerman, ich sag mal, groß gemacht habe, habe ich das extrem viel gemacht. Das ist immer sehr interessant, wenn du sowas machst. So wie, wenn du wirklich ganz viel da bist und die Leute siehst und dann die wirklich ganz fein und ausgewählt immer überlegst, so ganz banale Sachen, so wir haben einen neuen Drink auf der Karte, wollt ihr den mal probieren? Wir wollen ihn nächste Woche. Und dann kriegen die so eine, irgendwie schreibst sie persönlich an oder schreibst sie am besten noch eine SMS oder so, weil du sie kennst. Und klar, das dauert dich. Ne? Musst dann, wenn du 20 Leute anschreibst, hast 20 Minuten was zu tun. Aber die Antwortrate ist natürlich, also weil du meinst es ja auch ernst, du hast Bock, dass diese Person kommt.
Absolut. Kannst
mal die Meinung hören. Und dann es geht ja nur um diese eine Emotion, weil dann kommt einer, am Ende des Tages kommt der für einen Drink oder zwei, auf den du ihn einlädst. Das kostet dich in meiner Welt, also die ist ja schon hochpreisig, vielleicht im zwei Drinks 8 Euro im Wareneinsatz oder sowas. Aber aller Wahrscheinlichkeit bleibt dann auch nochmal auf 60 Euro und hat einfach wieder Bock auf den Laden. Und Gastronomie geht ja nur um, also Hochpreise, also du hast ja verschiedene Formen von Gastronomie, aber klar, es gibt so dieses, ich habe Hunger, ich muss Mittagessen, was ist um die Ecke? Ist ja ein anderes Gefühl als ich verkaufe harte Drogen und ja, es ist ja mein Business, ne? Ich verkaufe dir ja die totale Off-Zeit, also hier brauchst du nicht mit, also es ist ja Bar- und Nachtgeschäft, wir verkaufen ja den besonderen Moment und der ist sehr, sehr emotionsgeladen. Da geht es einfach ganz viel um so ein, um dieses, dass du irgendwo, ne, das ist ja auch die Funktion in meiner Welt von Social Media, gar nicht dir irgendwas zu verkaufen. Einfach, du brauchst diese eine Sekunde, dass der auf dem Sofa sitzt oder sich überlegt, ich gehe nach Hause und dann denkt, oder fuck, ich gehe noch ins Lilly. Okay, auf einen Drink und
genau.
Wir alle wissen,
es bleibt bei diesem einen Drink.
Morgen früh besser keine Termine. Das ist ja mein
Ja. Nee, aber ich fand es auch spannend, was du gesagt hast. Jetzt, wo du gesagt hast, du musst dir mal wieder mehr reinkommen und zum Thema Umgang, wenn mal so eine Krise kommt.
Also ich will es nicht als Krise bezeichnen.
Nein, also eine Herausforderung, wie auch immer. Die meisten reagieren ja immer, und das haben ja viele in der Gastronomie gemacht, wir erhöhen erstmal die Preise und hoffen dann, dass immer alles gut wird. Aber sich mal wirklich den Kopf zu machen, ob man nicht Prozesse verändern kann, Rezepturen umstellen kann, ne? Und so weiter, ja, ich glaube, und so
es
fort.
Geht, ich glaube, es geht sogar viel mehr um ganz andere Sachen. Es geht viel mehr um so Soft Skills, um gute Laune verbreiten. Einfach, also ich glaube auch wirklich da sein, mit Gästen reden. Ich glaube, es inspiriert auch deine Mitarbeiter, wenn sie einfach plötzlich mitkriegen, da rennt einer 8 Stunden rum, der hat, oder 6, ich bin schon alt, vielleicht nur 6, und der hat einfach Bock auf Leute. Der hört nicht auf, die zuzu. Also wenn sie es wollen. So, wir hatten jetzt am Wochenende irgendwie. Da kam ich tatsächlich ein bisschen später rein am Samstag, weil ich war noch auf so einem anderen oder einem Verkehr auf der Autobahn und so. Es war schon gut gefüllt. Ich kam irgendwie so um 9:30 hier abends rein. War gerade auch so der richtige Zeitpunkt. Es war gerade ein bisschen, wir hatten jemanden, die musste leider wegen dem Familienfall sozusagen, ist sie nicht zur Arbeit gekommen, was auch in Ordnung war. Und dann dachte ich, dann sind die ein bisschen eng aufgestellt, fährst mal lieber hin. Und er war auch gerade richtig, weil gerade fing es an, dass es ein bisschen wuselig wurde und so. Und dann irgendwann hatten wir so diesen kleinen Dip gut abgearbeitet, und dann guckte ich mich so um und serviert, und dann dachte ich irgendwann, sag mal, Marian, sitzt da einer mit einer Krone auf dem Kopf in meiner Hand? Weil wir haben so eine Regel, dass wir halt niemanden mit, also so Verkleidung und sowas machen wir nicht oder so. Also Junggesellenabschied ja, aber nicht mit so, weißt du, du kannst natürlich gerne mit 6 Leuten was trinken kommen, dich irgendwie lustig benehmen, aber du kannst nicht hier das Ding abbrennen, ja. Das ist nicht mein, das wir haben auch andere Gäste. Die waren aber irgendwie ganz lustig, es waren auch alles so, das waren so 5, 6 Jungs. Und dann habe ich da so Wasserservice gemacht, dann merkte die sprachen Englisch, und dann habe ich ihm nur Wasser eingeschenkt, sagten die anderen, was mit uns, das ist königliches Wasser, ihr kriegt nichts und so. Hab dann andere, also war nur ein Gag natürlich, weil wir hatten die Zeit und so. Und dann waren alle am Lachen, so, das stellte sich sogar heraus, der eine war ein Barkeeper aus Dänemark und kannte, also es gab dann auch so eine Connection und so. Sie nahmen danach auch die Krone ab und so, es war auch alles in Ordnung. Aber es sind so die, ich glaube, es geht einfach darum, den Leuten einfach zu zeigen, in ganz vielen Momenten so, ich glaube, es sind eher so, wenn so Krise ist, also wie gesagt, Krise weiß ich gar nicht, aber es geht so um Soft Skills, um einfach zu sagen, komm, haben wir Bock oder nicht?
Ja.
Und ich glaube, in einem kleinen Laden kannst du das nur mit vormachen.
Ja.
Weil ich hab Bock.
Ja. Ich kann das auch bestätigen durch meine Immergrün-Zeit, die ich hatte. Wir waren da auch mit einem Standort, da waren wir tatsächlich in der Krise, also da passt das Wort sehr gut. Mehrere Faktoren, klar, auch viel selbstverschuldet, aber geht gar nicht um Schuldfrage, aber da war, wir waren im Einkaufszentrum und wir waren einer von 3 gastronomischen Betrieben. Und dann kam die ECE, der Betreiber von diesem Einkaufszentrum, auf die tolle Idee, einfach mal oben in die oberste Etage, weil da irgendwie eine Buchhandlung pleite gegangen ist, da machen wir einen Food Court rein. Dann wurden aus 3 Gastronomien, wurden nachher 15 Gastronomien. Und nur weil da 15 Gastronomien drin sind, erhöht sich ja nicht automatisch aber die Frequenz in diesem Einkaufscenter. Das heißt,
nicht zwingend.
Die Frequenz verteilt sich einfach um. Und
ja, gerade wenn du oben den neuen Food Court hast, dann gehen die erstmal da ein.
Ja. Ne? Und da habe ich das auch gemerkt. Und da bin ich dann auch quasi zurück in den Laden. Da kann ich das 100%ig bestätigen. Da ging es auch drum, über Soft Skills, ne, mit den Gästen wieder Quatsch zu machen und so. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, irgendwie dieser neue Schlag Mitarbeiter, das sind so nicht mehr so diese Entertainer. Die haben nicht mehr so diese Entertainer.
Also ich weiß sehr, was du meinst, aber ich würde es so vielleicht, also grundsätzlich mag ich überhaupt nicht dieses, also das meine ich jetzt nicht auf dich bezogen, ja, aber ich mag nicht so dieses Generationenthema, was ja viele gerade haben, Gen Z, seitdem was,
ja, finde ich halt nicht. Ich meinte gar nicht die Gen Z, jetzt
nein,
ist auch schon
weiß,
ein paar
ich
Jahre.
Mal, weil ich muss es immer so vorab schicken, weil das ist ja gerade so ein Thema, weil ich finde, es gibt in jeder Generation natürlich so gute und schlechte, so immer so, interessiert mich auch nicht. Also ich finde es halt einfach, ich finde, das ist so ein aufgeblähtes LinkedIn-Gerede, damit, ja, Leute irgendwie ihre, ich bin Gen Z-Coach, so halt die Fresse.
Interessiert eh keinen. Das war ein kleiner Insider, weil wir im Vorgeplänkelt uns drüber unterhalten haben, was die beste Social-Media-Plattform ist.
Also ich habe gesagt, LinkedIn ist das soziale Netzwerk der Hölle mit diesen ganzen Selbstdarstellern und Vollidioten, das ist Wahnsinn.
Und ich habe gefragt, ob er nicht Instagram damit meint.
Nee, auf keinen Fall. Das ist ja, da gibt es ja noch lustige Leute. Ja. Egal, anderes Thema, aber ich gebe dir sehr recht, und das ist zum Beispiel, finde ich gerade sehr interessant. Und da weiß ich noch nicht so ganz, aus welcher Ecke das kommt. Weil, wo ich dir recht gebe, ist, dass man bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen neuen und jüngeren Mitarbeitern oder auch, kann ich nur bei uns, auch in anderen Lokalen, die gehen dieses Thema ganz anders an. Und die haben, ganz viele haben, oder einige haben nicht mehr so diesen, ja, vielleicht diesen Bock auf Leute. Ja. Da geht's lustiger. Aber so in der Barwelt finde ich das interessant. Ich glaube, wir haben den großen Fehler gemacht, in Anführungsstrichen, also es geht jetzt nicht darum, dass das irgendwie ein großer Fehler von jedem war, aber was du in der Barwelt merkst, ist, dass ganz viele Leute so sagen, hier, mein Drink ist wichtig, und die haben so eine Erfüllung, in, ich bin jetzt wie ein Koch, ich bin Barkeeper, ich mache geile Drinks. Und ich habe das früher schon mal gesagt, weißt du, der Drink muss halt beiläufig perfekt sein. Das war so ein bisschen mal die Philosophie vom Lilio, wo ich sagen wollte, Digga, das, also, dass der Drink gut ist, ist außer Frage. Du zahlst gerade 14 oder 18 Euro dafür, bist du irre? Also na klar ist der, weil sonst bist du, hast ja komplett die Kontrolle verloren, wenn du irgendwie für so einen Preis hier nicht ablieferst, ja. Aber da müssen wir noch nicht drüber reden. Also, weil das ist A, keine Raketenwissenschaft. Man muss es halt gut vorbereiten und man muss Erfahrung haben und so, aber das ist hier auch bei Kochen und so, ist ja eine ganze Menge aufgeblähter Humbug und so, in diesen Sterne-Quatsch und was alle gibt, so, wo ich ganz wenig von halte. Das interessiert ja alles keinen, das kann man ja alles machen. So klar muss man, also wenn du halt einen vollen Laden mit 100 Gästen gute Drinks schicken musst, musst du schon ein bisschen Erfahrung haben, damit das auch klappt. So, aber grundsätzlich ist das alles nicht so schwierig, glaube ich. Du brauchst natürlich, wie gesagt, ein bisschen die Erfahrung, aber viel wichtiger ist doch, wie fühlen sich die Leute? Und das ist interessant. Und da bin ich so, ich weiß noch nicht genau, woran es liegt, weil ich glaube einfach, Generationen kommunizieren anders, haben einen anders. Es geht vielleicht auch viel um soziale Netzwerke, um Nutzung von Internet oder was du so in deiner Freizeit machst oder so. Ich glaube, wir sind da anders. Ich bin mir halt noch nicht sicher, ob ich das ganz richtig einschätzen kann. Ich merke nur so wie du, dass sich das in der Gastronomie sehr verschiebt. Dass ich auch sagen würde, dass ganz viele von Jungen, gar nicht nur unsere, aber von Leuten, die mich auch irgendwo bedienen, wo ich denke, irgendwie haben die eine komische Wahrnehmung. Ich meine, wir hatten eben, waren wir wo essen? Ja. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Zum Beispiel die erste Bedienung, wo ich denke, das, was ist denn das für eine Ansprache?
Ja, genau. Ja.
Sie hat irgendwie ein technisches Problem und das war so, ah, und so war gleich der Tisch. Ja. Also was ist, ja, du hast ein Problem, aber es, also du bedienst gerade vier Gäste. Ich gebe dir jetzt irgendwie 150 Euro aus, was alles in Ordnung ist, aber das Erste, was du sagst, ist Hi. Und ich meine, wenn dein komisches Elektroding da nicht geht, das kann man ja mit einem Satz, aber das interessiert ja keinen.
Sie war aber schon mal bei uns am Tisch, da warst du noch nicht da.
Ah, den Teil habe ich verpasst.
Den hast du verpasst. Da hatte sie uns aber auch nur sie hat sich so an den Tisch gestellt. Also das ist kein Bashing von dieser Mitarbeiterin. Es geht ja darum,
Das ist auch ein tolles Lokal, da gehen wir auch sehr gerne hin.
Absolut,
das
war vielleicht absolut, auch weil wir hatten ja genau das Gegenbeispiel.
Man muss dazu sagen, hektischer Moment, es fing dann auch an zu regnen und so.
Ja. Aber ne, du wolltest ja auf das Gegenbeispiel dann wahrscheinlich auch drauf hinaus.
Genau, nachher waren wir drin und dann wurden wir ja
mit. Aber sie hat sich an diesen Tisch gestellt, man muss dazu sagen, es war relativ voll.
Es war
für uns wurde ein Tisch möglich gemacht, nicht durch sie, sondern durch eine andere, die ich da gefragt hatte. Und dann kam sie an unseren Tisch, hat sich zu uns gestellt und hat nichts gesagt und hat uns nur angeguckt. Und ich musste sie irgendwann fragen, kann ich irgendwie helfen? Und dann hat sie gesagt, wurdet ihr hier hingesetzt? Ich so, ja, von deinem Kollegen. Ah, okay. Und ist weggegangen. Fand ich schon. Also da fühlt man sich nicht so richtig.
Wie gesagt, das hat sich nicht so richtig aufgehoben. Eine Generationfrage, weil vielleicht war es einfach jemand, der noch neu war und so. Aber ich, also allgemein, vielleicht lösen wir es vielleicht auch von der Generation, weil wie gesagt, ich bin da nicht so ein Freund von, aber.
Würde ich auch nicht.
Aber es gibt auf jeden Fall im Moment sehr viel. Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, müssen wir es sogar von der Generation lösen, weil es stimmt halt. Ich glaube, man merkt einfach, wir alten Menschen merken vielleicht, weil wir es anders kennen. Gerade in den letzten 3-4 Jahren jetzt durch einen großen Break, durch die Pandemie und so und jetzt geht's weiter. Es hat sich sehr viel verändert, aber tatsächlich auch, finde ich, auch bei vielen Altgedienten, wenn ich ehrlich bin.
Es aber wenn wir jetzt das Gegenbeispiel nehmen, das muss ich ja noch erzählen.
Das Gegenbeispiel war mega, weil ich weiß gar nicht,
was der uns noch alles dazu verkauft hat, was wir eigentlich nicht mehr haben wollen.
Wir hatten Spaß und man hat gelacht.
Er hat sympathisch gemacht.
Aber es ging null um das Produkt. Also es ist in einem Restaurant ja immer ein bisschen anders, finde ich, als in dieser Bar, wenn man so also ich finde also ich rede total gerne über gute Drinks, aber irgendwie auch nicht. Also ich mache es zum Beispiel total ungern in der Bar. Also so, weil ich da mache ich immer eher einen Spaß und so, ja, trink doch, was du willst. Oder also, weil ich mag dieses so wichtig tun nicht. Ne?
Ja, aber was ich, um auf mein Beispiel zurückzukommen mit meinem Laden, was ich so gemerkt habe, und das ist jetzt gar nicht, ob gut oder schlecht, ich fand es halt einfach erstaunlich, weil ich bin so vom Typ her, ich mag es total gerne, wenn ich selber entscheiden kann, wie ich mit den Gästen spreche und so weiter. Und ich habe das auch immer. So eine Kultur wollte ich immer haben in meinem eigenen Unternehmen, dass auch die Mitarbeiter das können.
Na klar, kein Skript.
Aber ich
sind
doch
nicht bei Baulich hier.
Genau, sind nicht bei Baulich, genau. Aber ich habe dann irgendwann festgestellt, so, das hat die ersten, ich sag einfach mal, 5 Jahre jetzt gut geklappt. Ich habe das 10 Jahre gemacht.
Jetzt geht's
und dann kam so ein Break und habe ich einfach festgestellt, ich benutze mal das Wort wieder Generation, es waren dann typischerweise die Studenten, Studentinnen, die wollten das nicht. Die wollten ganz genau sagen, wenn ich gesagt habe, pass auf, da ist einer unzufrieden, biet ihm irgendwas an, find eine Lösung. Und die sagten, ich möchte das nicht entscheiden, was kann ich denen jetzt geben? Und das fand ich ganz krass,
ja,
irgendwie.
Ich glaube tatsächlich, ja, ich weiß, was du meinst, gebe ich dir. Also ich glaube tatsächlich, man muss da einfach ein bisschen genauer gucken, weil ich glaube, in jeder Generation oder sonst wo gibt es auch immer die anderen Typen, die irgendwie, oder
ja, Männer und
Frauen, die das nicht so, ne? Deswegen musst du wahrscheinlich auch, einfach, vielleicht war dein Recruiting einfach langweilig.
Ja, mein Recruiting war.
Vielleicht hast du einfach Mainstream recruited.
Ja, natürlich. Habe ich Mainstream recruited an der Stelle.
Was ja okay ist.
Das war schon die Phase, wo ich die Motivation tatsächlich ein bisschen,
ich will nur sagen,
ein bisschen also verloren habe. Ja, klar, weil, natürlich.
Ne, logisch, aber ich weiß sehr, was du meinst.
Nicht die richtigen Leute angesprochen.
Und ich finde, was ich sehr lustig finde, ich gehe sehr gerne mit meiner Frau essen und trinken. Aus, sozusagen. Was in Hamburg manchmal ein bisschen anstrengend ist, weil dann natürlich auch noch viele kennen und so, und dann manchmal wird es ja auch einfach nur für dich sein und so. Und aber nicht nur in Hamburg, ich finde es dann einfach teilweise lustig, was für Service Experience du seit 2-3 Jahren genießt, ne? Wo du einfach sagst, krass.
Ja, das finde ich auch.
Und die Schwierigkeit ist ja so ein bisschen, gerade in diesem hochpreisigen Segment, ne? Oder in dem. Und da bin ich einfach sehr gespannt, ja auch für mich als Bar, wenn ich mir meine Bar angucke, wir haben 2 Stockwerke und habe ich dir eben erklärt, im Sommer haben wir dieses obere Stockwerk geschlossen und ab September machen wir eigentlich auf und eigentlich gerade jetzt mit dem vielleicht etwas ruckeligen Start dieses Jahr, jetzt vielleicht noch mehr als sonst, muss ich im Winter halt wieder richtig Kohle reinholen. Also da muss hier beide Stockwerke richtig gut laufen. Das heißt, ich muss auch noch 2-3 Leute irgendwie demnächst dazu holen, damit wir hier ein stabiles Team sind für beide Flächen und möglichst 4, 5, 6 Tage aufhaben auf beiden Flächen. Und ich bin selber gespannt, ob mir das gelingt, auch in der Qualität, wie ich, also weil im Moment, ich bin super stolz auf unser Team. Ich freue mich über jeden, der da ist, weil die können das eigentlich, glaube ich, alle, die können gut mit Leuten umgehen. Die haben so dieses, was ich eigentlich auch darunter verstehe, aber ich finde schon, dass es ein bisschen selten geworden ist oder nicht mehr ganz so selbstverständlich und dass einfach unterschiedliche, also ich glaube, Dienstleistung und Leute bewirten, das wird so hart aussterben. Das wird so wie man das vielleicht noch kennt oder gerade wenn man es vielleicht über 10, 20, 30 Jahre anders gelernt oder gewohnt wurde, wird das, glaube ich, ein krasser Unterschied werden. Und andererseits macht mich das natürlich total happy, weil ich denke, geil, ich werde irgendwann so viel Geld verdienen. Ich weiß, wie es geht. Ich habe so Bock da drauf. Ich glaube, geil. Ich glaube, dass du in der Nische, das wird so gut. Und ich glaube, das ist auch toll, weil also einerseits befürchte ich dann im positiven Sinne, wenn ich viel Geld verdiene, werde ich es natürlich mit meinen Mitarbeitern auch, ich muss jetzt nicht unbedingt brüderlich teilen, aber natürlich werde ich den Share abgeben. Ich glaube, dass Leute, die, gerade wenn du das als großes, mit einem Meter zurück mal aufs große Ganze guckst, wenn du dir Sachen anguckst wie AI und also große Säue, die gerade durchs Dorf getrieben werden und so. Ich glaube, dass Menschen, die mit Leuten, die empathisch sind, mit Leuten reden können und also ich glaube, was ganz selten geworden ist, dass jemand ernsthaft Bock auf jemand anders hat als Dienstleistung. Und zwar nicht nur so als ich will dir irgendwie, mach mal, ich will dir was verkaufen oder so, sondern wirklich einfach, dass er dir das Gefühl gibt, ich finde ich geil, ich hab, schön, dass du hier bist. Und zwar nicht gekünstelt, nicht so mit irgendwie Floskeln, nicht so mit meinem Sales-Prozess
nicht
und meinem
so Baulich-Skript
oder so oder Insta-mäßig oder
alles mit einfach Filter.
So, Alter, die sind hier voll irre, die haben voll Bock auf uns.
Ja.
Das kann ich richtig gut.
Ja, das glaube ich.
Muss man natürlich in so einem Objekt auch mit Leuten teilen, also es reicht nicht, wenn einer es kann.
Das ist ja wieder das Thema,
ist,
ne?
Aber wenn der dann da ist, schon mal sehr hilfreich, wenn es ein kleiner Laden ist. Das ist das, worüber wir eben sprachen. Du musst es. Ich glaube nicht, dass du das durch Skripte, durch sonst was irgendwelchen Leuten erklärst. Einfach sagst, hier, wir machen das so und hier ist noch mein Loom-Video und oder wie die ganzen Trainingssoftwares heißen und dann erkläre ich dir, wie du mit Leuten umgehst. Kannst vergessen. Und das ist zum Beispiel die große, ich mache ja auch viel Beratung, wir haben viel Hotelbars gemacht, für mehrere Gruppen. Also 25 ist so die berühmteste, mit denen arbeite ich sehr gerne zusammen. Es gibt auch ein paar andere coole, mit denen, also wir haben viele Sachen gemacht. Aber du merkst natürlich auch, dass so große Organisationen da natürlich ganz stark an ihre Grenzen stoßen. Ne? Weil die, da gibt also dieses wirklich, dass da Leute mit Engagement vortouren. Das ist immer dünnes Eis. Und dann irgendwie, klar kannst du alles irgendwie auf so eine Schulungsplattform heben und noch ein App dir holen und alle können sich Videos angucken. Aber wie willst du denn Empathie schulen?
Wollte ich gerade sagen.
Das kannst du nur, indem du indem du das einfach in kleinen Gesprächen, in kleinen Korrekturen Tage, Nächte lang, wochenlang machst.
Und vor allem vormachen selber, ne? Genau. Auch als Chef.
Ja.
Kennst du eigentlich Otto oder kanntest du Otto Jung eigentlich? Rolf-Dieter Jung von Gastkonzept früher? Weil der auch so viel Hotel-Bar-Beratung und so gemacht hat. Auf jeden Fall so ein bisschen so, ich sag mal, mein gastronomischer Ziehvater, also beratungstechnisch. Als ich in die Beratung gegangen bin, bin ich auch so ein bisschen auf Jan-Peter Wolf kennt ihn
wir
auch.
Wir sind ja gleich alt, sonst hätte ich sagen können, dass du zu alt für mich bist. Ja. Ich kenne ihn nicht mehr.
Ja, er lebt leider auch nicht mehr. Auf jeden Fall, er hatte mich mal mit, um auch das Thema Mitarbeitern abzuschließen. Aber das war auch so ein krasser Mitarbeiter Erlebnismoment für mich. Wir waren irgendwie in Berlin unterwegs und wir waren da in der Schnitzelei, heißt es, glaube ich. Mhm. Und da war auch so eine Gastro-Veranstaltung in Berlin. Also da waren viele Gastronomen, deswegen waren die ganzen Lokalitäten, die damals angesagt waren, relativ gut besucht. Und irgendwie haben die da uns für uns ähnlich wie eben auch einen Tisch noch so möglich gemacht, weil die halt Otto kannten. Und dann war da ein junger Typ, der hat uns so krass bedient. Einfach, der hat einem dieses Gefühl vermittelt, ne, ich möchte euch einen schönen Abend bereiten, auch wenn es hier voll ist, ihr habt noch den Tisch gekriegt und dann saßen wir auch relativ lange da, dann wollten die eigentlich schon zumachen, die gesagt, komm, ihr könnt noch sitzen bleiben, ich bringe euch noch dies und das, hat uns Schnaps dahingestellt, aber so total nett und dann hatten wir sehr, sehr viel getrunken und wir sind dann gegangen, haben bezahlt und dann ist es aufgefallen, scheiße, wir haben eigentlich viel zu wenig Trinkgeld gegeben. Und dann haben wir räudigen Hunde. Ja. Und dann waren wir nächsten Tag wieder auf dieser.
Wir waren schon auf der Blacklist in der Berliner Gastronomie.
Genau.
Auf WhatsApp-Gruppe. Assis.
Telegram-Gruppe direkt.
Tipp-Assis.
Ja, genau. Und dann waren wir wieder auf dieser Veranstaltung. Ich weiß nicht mehr, was das war. Auf ich einen Vortrag? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Dann haben wir seinen Chef getroffen. Und dann sind wir zu ihm hingegangen und haben ihm irgendwie, ich weiß nicht mehr, 50 oder 100 Euro in die Hand gedrückt und gesagt, gib das mal bitte deinem Mitarbeiter, der uns da gestern bedient hatte. Und das fand auch der Chef so cool.
Mhm, klar.
Weil der mal
das war ein mega Kompliment für dich als
direkt,
Chef, weil du sagst, klar.
Stefan Schneck.
Die sind
Stefan
Schneck heißt der, glaube ich. Genau, der kenne ich sehr nett.
Stefan Schneck, mega, mega cooler
find
Typ.
Finde ich sehr auch. Cool.
Ja. Und er meinte, so krass einfach. Und ja, also gute Mitarbeiter machen so viel aus. Überall, aber auch gerade in der Gastronomie.
Naja, also wenn wir jetzt natürlich über Business, Finanzierung, Banken und so, also weil das ja dein Hobby...
Heartbreak jetzt.
Ja, nein, was ich nur sagen will, ist natürlich... Das ist ja genau das, was du vermeiden musst. Weil wir haben eben darüber geredet, dass wir uns kein Gefängnis bauen wollen.
Ja.
Dass wir mit einem Banker vielleicht mal reden wollen und dem ganz krass sagen können, ja, das System hier ist so geil, also ist auch scheißegal, wer hier arbeitet.
Ja.
Das wollen Banker ja hören. Also ja. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ne? Aber es ist ja eigentlich ein Widerspruch, aber wir alle wissen natürlich, dass gerade Individualgastronomie, ich finde auch tatsächlich, das ist das, was für mich interessant ist. Mehr, also wie gesagt, ich habe super viele in den letzten 7 Jahren, wir haben, ich weiß gar nicht, 14, 15, 16 oder mit den kleinen Gruppen noch, wir haben mehr Hotelbars gebaut und so Konzepte geschrieben und so für in Europa. Ist alles toll und ich merke immer mehr, wie geil ich Individualgastronomie finde. Ich will es gar nicht mehr. Also, wir haben das gemacht, das läuft super, 25 läuft super, Bonnerman macht Tiere Spaß, alles ist gut. Und ich habe voll Bock auf genau das nicht mehr machen. Scheiß auf Skalierung. Also, weil ich glaube, Gastronomie wird ganz viel, also die Skalierung muss eigentlich sein, dass du viele kleine geile Läden hast, die irgendwie ihre... Also weil
die aber unterschiedlich sind.
Genau, ne? Kannst du in einem Backend vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht.
Ja.
Kannst du den Einkauf, in den Schnaps zusammenkaufen oder möglichst bei uns, Tender Spirits ist der Name.
Ich bin ganz bei dir, ich bin ein Riesenfan von, habe ich auch schon an anderer Stelle hier in dem Podcast gesagt. Ich finde, es gibt einfach gewisse Konzepte, die müssen einfach nicht multipliziert werden, die dürfen auch nicht multipliziert werden, weil sie an Charme verlieren.
Das früher der ehemalige CEO von 25, den ich sehr mag, Christoph Hoffmann, der gleich sagte, das fing ja so an nach dem Motto, also und Rainer kannte ihn gut, können wir Lülü haben und wir gleich, verpiss dich. Ciao.
Ja.
So, und dann haben wir irgendwann, war dann Boilermann, das war okay, weil dann haben wir gesagt, das passt doch auch viel mehr. Also, aber auf Lülü habe ich vorgesagt, nein, weil ich weiß ganz genau, es geht nicht. Weil
aber sollte hier nicht das Restaurant gegenüber auch mal vervielfältigt werden?
Das Café Paris wurde vervielfältigt, nachdem Rainer das verkauft hat.
Ja.
Die haben ein Out. Und dann kam, wie gesagt, Pandemie und das war alles. Ich glaube, das ist zu, ne? Ich weiß nicht. Die haben so ein Franchise gebaut. Ja. Ich habe das nicht näher verfolgt. Also ich kenne Holger hier vom Café gut, der macht einen super Job. Also ist krass, wie der das Café Paris auch ich sag mal, nochmal führt und das macht alles richtig. Ich glaube, dieses Franchise hat nicht geklappt, aber ich weiß keinen. Oder ich weiß, dass es nicht geklappt hat. Das hat, glaube ich, zu, das Frankfurter Café Paris. Aber Details kenne ich da nicht.
Mhm. Aber wollt ihr selber noch weiter expandieren? Also nicht hiermit, sondern mit dem?
Also, ich sag mal so, ich bin gerade tatsächlich durch diese ganzen, durch die Irrung und Wirrung der letzten Jahre, irgendwie, es hat sich ja so ein bisschen zufällig ergeben, dass wir das Boilerman verkauft haben, unsere eigene Operations, haben wir ja abgegeben an die beiden Partner, die das jetzt mit unserer Lizenz, also wir, die haben die Firma übernommen, also nicht die Firma, die haben das Objekt übernommen in ihrer eigenen Firma, haben jetzt aber erstmal einen Vertrag mit uns, dass sie das als Boilerman weiterlaufen lassen.
Ich bin mir sicher, ihr hattet genauso viel Spaß mit dem Real Talk mit Jörg wie ich und ihr freut euch genauso auf den zweiten Teil mit Jörg, der dann nächsten Freitag erscheint. Bis dahin ein kleiner Hinweis noch einmal an dieser Stelle. Jörg hat es zwar auch im Real Talk gesagt, der Gin Basil Smash wird am 10.07. 15 Jahre alt, das ist bei Erscheinen dieser Podcast-Folge der kommenden Montag, weil diese Podcast-Folge erscheint am 7.07.23. Also, wenn ihr noch nichts vorhabt, wenn ihr sowieso in Hamburg seid, fahrt am 10.07. ins Le Lion und feiert mit Jörg gemeinsam 15 Jahre Gin Basil Smash. Er gibt dort eine, wie ich ihn kenne, rauschende Party. Und für all diejenigen, die vielleicht keine Zeit haben, nach Hamburg zu fahren, schaut im Internet nach. Das Rezept ist dort auch veröffentlicht und mixt am 10.07. einfach den Gin Basil Smash für euch zu Hause nach. Und das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich bin draußen, wie über 57.000 verkaufte Basil Smash in 24 Monaten. Eine Wahnsinnszahl. Das ist eine Statistik, die Jörg mal veröffentlicht hat. Er hat damit über 800.000 Euro Umsatz gemacht in 24 Monaten mit diesem einen Cocktail. Es ist, glaube ich, aus 2019, wenn mich das jetzt nicht irrt, aber ist auch völlig egal. Es ist einfach eine Wahnsinnszahl. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächsten Freitag wieder hören, wenn es dann wieder heißt Release Friday, neue Folge Unternehmer Jam Session, zweiter Teil mit Jörg Meyer. Bis dahin gönnt euch, wie gesagt, ein Gin Basil Smash, mixt ihn selber zu Hause. Es gibt auch eine alkoholfreie Version davon. Hört das Shindy-Album und dann vergeht die Zeit wie im Fluge. Bis dahin eine wunderschöne Zeit. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich gehe davon aus, dass dir diese Episode gefallen hat und hoffe, dass du sie nicht nur bis zum Ende gehört hast in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwann besser wird. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du zum einen deinen Freunden, deiner Freundin, deinem Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du generell Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei, www.bex-ub.de. Generell würde ich mich auch sehr gerne über Feedback freuen. Was gefällt dir? Was gefällt dir nicht so gut? Was möchtest du gerne thematisch in diesem Podcast noch besprochen haben? Auch da kannst du dich sehr gerne per E-Mail bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.